Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja vielleicht noch uns ein paar Eier in das Osternest legt. Schauen wir mal, was da so passiert über Ostern. Ich befürchte ja nicht viel. Oder Befürchtung ist vielleicht das falsche Wort, aber ich denke, es wird nicht viel passieren. Aber wenn das heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze ja nicht alleine, sondern diese Woche ist der Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin, Internetleitung steht, läuft alles, Umzug ist durch und jetzt kann ich auch endlich wieder aktiv teilnehmen, was natürlich die Zuhörerzahlen um 1 reduziert. Das kann ich mir jetzt natürlich jetzt nicht mehr anhören.
Ja, aber da Michi ja diese Woche nicht dabei ist, erhöht sich das ja auf der anderen Seite wieder.
Stimmt, das ist richtig.
Ja, und jetzt müssen wir uns demnächst nur noch mit dem Mikro hinkriegen für dich und dann ist es eigentlich perfekt. Und ja, letzte Woche so gefühlt ewig zurück. War Danny da? Danke nochmal, Danny. Hat richtig Spaß gemacht und ihr habt auch da schön Feedback gegeben. Sehr positiv, hat uns sehr gefreut. Und diese Woche haben wir natürlich dann wieder eine neue Person mit dabei. Und ja, moin Andi, schön, dass du da bist.
Moin.
Ja, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du tust und dann so ein bisschen, was hast du mit Football zu tun und wieso die Miami Dolphins und ja, einfach mal so aus dem einfach mal so anfangen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Ja, moin, ich bin Andi. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ich bin 38, komme aus dem schönen Schleswig-Holstein. Spiele seit 97, habe ich angefangen mit dem Football, habe aktiv gespielt 4 Jahre. Dann habe ich ein bisschen Pause gehabt und habe dann mit 30 nochmal 1 Jahr rangehängt. Seit 97 bin ich auch Dolphins-Fan und wie die meisten wahrscheinlich durch Dan Marino geworden oder Fan geworden. Das war immer so, wir haben auch auf dem Bolzplatz, wie früher die Jungs so Fußball gespielt haben, haben wir halt auf dem Bolzplatz Football gespielt mit ein paar Jungs. Und da war das immer so, dass man immer so ein Idol hatte. Und meine Kumpels waren alle 49ers-Fans und im 49ers-Hype. Und der eine war dann immer Joe Montana, der andere war Steve Young. Und ich fand Dan Marino immer cool und ich war dann halt immer Dan Marino. So, und ja, cool. So ist das dann dabei geblieben. Und seitdem bin ich Dolphins-Fan und das durch und durch, würde ich mal sagen. Und ja, ich teile meine Leidenschaft mit meiner Freundin, die ist jetzt seit 2015 auch beim Football dabei. Die ist aber Panthers-Fan, deswegen, das ist auch so die Mannschaft, der ich dann auch ein bisschen so, ich sag mal, die Daumen drücke. Das läuft bei uns zu Hause auch immer so ab, wir gucken über einen Game Pass mit 2 Fernsehern im Wohnzimmer, dass jeder seine Mannschaft gucken kann und ja.
Cool. Ja, nice. Aber dann hast du ja eigentlich den letzten Playoff-Win der Dolphins noch live miterlebt damals.
Ja, tatsächlich. Ein bisschen dunkel, aber ich weiß es noch.
Verrückt. Micho meint ja auch immer so, weil ich ja der Jüngste im Prinzip hier bin. Danny war dann letzte Woche natürlich noch mal ein bisschen jünger als ich. Aber ja, 97, da war die Welt für mich noch frisch. Also mehr oder weniger frisch, aber da hatte ich andere Probleme. Ja, vielleicht mal ein aufgeschlagenes Knie oder so. Welche Position hast du denn selber gespielt? Oder welche Positionen?
Ja, also damals, mit 12 war das ja, also war ich 12 Jahre alt, da habe ich in Lübeck bei den Cougars gespielt. Da wurde die Kindermannschaft gerade aufgebaut. Da durfte man, glaube ich, auch erst ab 16 Vollkontakt spielen und die Kindermannschaft war da halt Flag. Und ich war da in der Defense hauptsächlich, in der Line. Hab aber auch mal, weil wir noch ein bisschen wenig Leute waren, in der Offense Line ausgeholfen, als Center manchmal. Hab dann später das eine Jahr in Rendsburg noch gespielt. Das ist im Herzen Schleswig-Holsteins, sag ich mal. Und da war ich in der Offense Line. Mein Herz schlägt aber eigentlich schon seit eh und je schwarz. Also ich bin eher auf der schwarzen Seite der Defense.
Vernünftig. Ja. Aha. Muss ich auch sagen. Einfach die vernünftige Seite. Ja, cool. Ja, Tobi, hast du Fragen?
Ob ich Fragen an Andi habe?
Genau.
Nee, ich bin nur sehr, sehr erfreut. Das hatten wir im Vorgespräch schon geklärt, dass Andi zu mir gesagt hat, dass er keine Folge verpasst hat.
Das stimmt.
Ach so, das war. Also ich dachte, da kommt jetzt noch was zu. Entschuldigung.
Nee, bei mir sind nur gerade die Linien abgestürzt, deswegen war ich ein bisschen irritiert.
Ach so, nee, alles gut, wir hören dich noch.
Ja gut, nee, also um das weiterzuführen, Andi hatte zu mir gesagt, er ist ein großer Fan, das hört man ja gerne von uns, dass er immer alles hört, dass sein ja, Arbeit.
Genau, also ich habe morgens immer eine sehr weite Fahrt zur Arbeit und das und zurück natürlich auch. Und deswegen habe ich immer viel Zeit, Podcasts zu hören und was gibt's da Besseres als ein Podcast über die Dolphins? Deswegen bin ich, glaube ich, seit der ersten Folge dabei und freue mich auch jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt.
Da hätte ich
ja, eine cool. Anschlussfrage. Ja, ist auf jeden Fall wie Tobi einfach so, ja, richtig auf die Kacke haut hier, aber ja, ist cool zu hören und das ist ja, ich mach das ja auch eigentlich ganz gerne. Wenn ich dann den Rest zu Fuß gehe, da hau ich mir auch mal einen Podcast auf die Ohren. Es ist schon ganz cool, was man auch so an Informationen so grundsätzlich so mal eben nebenbei, wenn man gerade eigentlich aktiv was anderes macht, aber was man trotzdem so mitnehmen kann, das ist eigentlich schon ganz cool. Und ja, dann schauen wir mal, wie die Folge so wird, beziehungsweise dann schauen wir einfach mal, was euch so erwartet diese Folge. Und zwar werden wir gleich in die Dolphins-relevanten News gehen. Da erwartet euch ein bisschen was, weil es gab tatsächlich im Vergleich zur letzten Woche so ein paar Updates bei den Dolphins. Und dann geht's in die allgemeine News, so eine Art Roundup. Micho ist ja nicht dabei, dementsprechend können wir natürlich keinen Roundup machen. Aber wir werden über die ein oder andere Sache aus der NFL sprechen. Und dann sind wir im April, das bedeutet, es ist der NFL-Draft am Ende des Monats. Und dementsprechend werden wir allgemein über die Draftklasse sprechen. Wo hat diese Draftklasse ihre Stärken, wo hat sie ihre Schwächen? Und das vielleicht auch so ein bisschen schon mal auf die Dolphins münzen. Die Dolphins haben das geringste Draftkapital von allen 32 Franchises, was natürlich dem geschuldet ist, dass A, wir unseren First Round weggetradet haben für Bradley Chubb und B, unser Owner sich ja mit Tom Brady auf der Yacht getroffen hat, deswegen uns ein First Round Pick abgenommen wurde und wir ja auch noch einige andere Picks weggetradet haben. Darüber ja, werden wir dann aber in den nächsten Wochen auch noch genug hören, beziehungsweise was wir damit exakt machen können, das werdet ihr in den nächsten Wochen dann hören. Jetzt geht es tatsächlich um die allgemeine Draftklasse. Welche Draftstrategien kann man auch wählen? Was gibt's da überhaupt? Und was wir für sinnvoll erachten auch. Auch das ist natürlich so, man hat immer verschiedene Meinungen überall im Internet und dann dürften unsere Meinungen da natürlich nicht fehlen, weil sonst würden wir diesen Podcast nicht machen, nur um unsere Meinung kundzutun. Ja, Tobi, da du ja immer, was die News angeht, so on point bist, hoffe ich, dass deine Verbindung jetzt hält und die Technik hält und du uns Stück für Stück durch die Dolphins News führen kannst.
Ja, ich hoffe das natürlich auch. Wir beginnen mit der Tight End Position und da haben sich die Dolphins dazu entschieden, den Vertrag von Durham Smythe zu verlängern. Und er hat, ich glaube sogar, es war gestern, eine Two-Year-Extension unterschrieben. Das heißt, dass er uns bis 2025 auf jeden Fall erhalten bleibt als vielseitig einsetzbarer Tight End. Das Ganze hat vom finanziellen Standpunkt den Vorteil, dass sein Cap-Hit in diesem Jahr von 4,2 Millionen auf 3,1 Millionen sinkt, was zur Folge hat, dass die Dolphins jetzt so um die 3 Millionen an Cap-Space Stand heute noch zur Verfügung haben. Das heißt, sie sind nicht im Minus, aber bevor der große Zahltag kommt und die 13,4 Millionen von Byron Jones aus der June 1st Designation kommen, ist es ein bisschen eng, aber wir können immerhin die Draft-Klasse bezahlen. Die wahrscheinlich vier Spieler, die wir dann da neu dazu holen werden.
Ja, Andi, Durham Smythe ist hier immer ja im Drive so ein bisschen viel diskutiert. Micho ist ja schon ein größerer Fan, wenn ich das jetzt in Michos Abwesenheit einfach mal so sagen darf. Wie stehst du zu Durham Smythe und wie findest du die Verlängerung?
Ja, also ich mag ihn auf jeden Fall. Wobei 7,75 Millionen war das, glaube ich, das erste Jahr. Finde ich fast ein bisschen viel für ihn. Aber es hilft uns jetzt natürlich, um ein bisschen Cap zu locker zu machen. Das finde ich halt schon ganz gut. Er ist solide, aber er ist für mich jetzt halt keine Blocking-Maschine und er ist auch kein Catch-Monster. So, deswegen ist er für mich ein solider zweiter Tight End. Super für ein Double-Tight End-Set. Und ich habe da jetzt auch keine Bauchschmerzen mit, wenn er jetzt ein paar Snaps hintereinander auf dem Platz steht. Absolut nicht. Aber für mich fehlt da dann trotzdem nach dem Abgang von Gesicki so Tight End Nummer 1. Weil ich weiß, Gesicki ist mehr so, ja, der Receiver. Aber für mich hat er immer, war trotzdem irgendwie immer diese sichere Anspielstation, auch wenn die Stats vielleicht ein bisschen was anderes sagen, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn der Ball schnell weg musste, konnte Tour den Ball einfach in seine Richtung werfen und er hat ihn sich einfach aus der Luft gegrabt. Von daher fehlt das so ein bisschen, habe ich die Befürchtung. Und wenn jetzt auf der Position der O-Line nichts mehr passiert, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Grund ist, dass Tour das ein oder andere Mal öfter im Dreck landet als letztes Jahr. Ja, das ist so. Das befürchte ich fast.
Okay, interessante Ansicht auf jeden Fall. Tobi, wie siehst du das Ganze?
Also, er ist ein typischer Tight End, wenn man das so sagen kann. Also er hat jetzt keine, das hat Andi gerade schon gesagt, er hat keine Stärke, so wie Gesicki das hatte im Receiving, aber er hat auch nicht so die Blocking-Schwäche, wie sie Mike Gesicki hatte, weil wenn Gesicki auf dem Platz stand, war ja meistens klar, was passieren würde und wirklich gegen Blitze verteidigen oder einen Verteidiger aufnehmen, der in Richtung von Tua rusht, konnte auch nicht so wirklich. Also wir verlieren auf der einen Seite natürlich was. Die Frage ist, gerade wenn man auch auf die Stats von Gesicki im letzten Jahr sieht, ob wir so einen Receiving-starken Tight End in unserem System überhaupt brauchen. Weil die meisten Targets bei den Dolphins bekommen eh in erster Linie unsere Elite Wide Receiver ab und naja, da müssen wir einen Tight End wie Gesicki einer war, jetzt nicht so viel Geld bezahlen. Also Klaas Meite kriegt mehr, seine Rolle ist aber auch eine andere geworden. Im letzten Jahr, das hat man da schon gemerkt, er wird wichtiger für die Mannschaft. Und Andi hat gesagt, er hat keine Bauchschmerzen und die habe ich auch nicht. Und wenn wir da noch was tun sollten, wovon nach unserem Vorgehen in der Free Agency eigentlich auszugehen ist, der Free Agency-Markt, was die Titans angeht, ist auch relativ dünn bestückt und leer gefegt. Das habt ihr, glaube ich, letzte Woche auch schon kurz angesprochen. Man kann davon ausgehen und man muss davon ausgehen, dass wir da noch, sagen wir es mal so, dass wir frisches Blut dazu holen und da uns so weit aufbauen, dass wir eben mit Smythe und einem anderen Titan in diesen Two Titan Sets dann schon sehr gut aufgestellt sein werden. Davon gehe ich aus.
Ja, es gibt ja auf Over the Cap und auf Spotrac immer so schöne Evaluationen. Bei Spotrac sind die nicht ganz so tiefgreifend, also nicht für jeden Spieler gibt's die, sondern nur für die Top-Prozent-Anzahl. Ich weiß gar nicht, haben die eine Evaluation und Over the Cap hat auch eine Evaluation und nach der Valuation liegt Durham Smythe bei circa 3,8 Millionen pro Jahr, nach OTC Valuation 3,26 Millionen und dementsprechend, das kommt schon irgendwo hin, diese Verlängerung mit dem, was wir ihm dann zahlen über die nächsten Jahre. Das ist er vermutlich schon wert und ihr habt das schon richtig gesagt. Also alleine als Titan werden wir da ein bisschen verloren sein, aber vielleicht kommen wir tatsächlich in dieser Folge auch auf dieses Thema nochmal kurz zu sprechen zumindest. Und ich bin gespannt, weil Free Agency, auch das ist richtig, da gibt's jetzt eigentlich nicht mehr viel, wo ich sage, boah, das überzeugt mich jetzt. Gibt nur den einen oder anderen, der jetzt Stück für Stück vor dem Draft unterschreiben, aber ja, die Free Agency kommt vor dem Draft eher noch zum Stehen. Es gibt dann vielleicht je nachdem noch ein, zwei kleinere Signings oder Trades, weil ja, vor dem Draft kann man eben das noch machen. Nach dem Draft geht's dann in die nächste Welle der Free Agency und dann wird eben nochmal ein Schwungspieler unter Vertrag genommen, nachdem man natürlich weiß, wo man jetzt auch über den Draft sich verstärkt hat und so weiter und so fort. Herr Tobi, das war die erste News, würde ich sagen, weil es gibt nicht nur eine.
Es gibt nicht nur eine. Wir können direkt mit der Tight End Position weitermachen. Da die News kam heute im Verlauf des Tages, dass unser aller Freund Drew Rosenhaus, Spieleragent in Miami beheimatet und mit einer latenten Nähe zu den Miami Dolphins, in einem Interview, in einem Videopodcast ausgeplaudert hat, dass Darren Waller letztes Jahr eigentlich zu den Dolphins hätte getradet werden wollen. Vielleicht sogar getradet werden wollen. Er wollte also damals noch die Las Vegas Raiders verlassen und wollte zu den Miami Dolphins wechseln. Das hat dann nicht geklappt. Ist natürlich schade, weil ich gehe davon aus, dass das Ganze vor der Situation rund um Mike Gesicki stattgefunden hat. Und wenn man sich seine Zahlen ansieht, was das Finanzielle angeht, so viel mehr als Mike Gesicki hätte er gegen den Cap gar nicht bekommen. Und je nachdem, wie so die Value gewesen wäre, ich meine, er ist jetzt in dieser Offseason für einen Drittrunden-Pick von den Raiders zu den Giants gegangen. Und ich denke, wenn Miami letztes Jahr einen Drittrunden-Pick auf den Tisch hätte legen wollen, dann hätten wir das Problem auf der Tight End-Position so nicht mehr. Hätten natürlich dann aber auch wahrscheinlich im Cap ein paar Problemchen mehr. Aber es ist schön zu hören, dass das in der Verlosung mit drin war.
Ja, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben die Raiders ihn letztes Jahr schon ein bisschen geshoppt zumindest. Und dann, ja, ist es halt nicht zustande gekommen mit den Dolphins. Tobi, was hättest du in der letzten Saison für ihn bezahlt?
Also man hätte, wenn man den Vertrag so übernommen hätte, hätte man letztes Jahr 11,1 Millionen für ihn bezahlt, also 11,16. Gesicki hat bekommen 10,9. Und da Darren Waller auf jeden Fall einer der Top 5 Tight Ends der Liga ist, wenn er denn fit ist und wenn er denn an sein Leistungsniveau herankommt. Da hätten wir uns dann auf der Position keine Sorgen machen müssen. Und ich denke, ich hätte für ihn auch einen Drittrundenpick auf den Tisch gelegt, weil er eben ein so großes Upgrade auf der Position gewesen wäre, auch eben für unser System. Das wäre schon nett gewesen.
Ja, aber, also okay. Also glaubst du aber, dass die Raiders ihn letzte Saison auch schon für einen Drittrundenpick hätten abgegeben?
Das ist die große Frage. Also wahrscheinlich eher nicht. Man kann daran erkennen, dass er im letzten Jahr halt nicht getradet wurde, dass auch keine andere Franchise bereit war, den Preis zu zahlen, den dann letzten Endes die Raiders aufgerufen haben. Von daher kann es natürlich sein, das wissen wir nicht, das ist nur Spekulation, dass sie in dieser Offseason, um eben diesen sehr üppigen Vertrag loszuwerden, den Waller mit sich rumgetragen hat, dann natürlich mit dem Preis runtergegangen sind in dieser Offseason. Das kann natürlich sein. Also Drittrunden-Pick wäre für mich auch schon die Grenze gewesen. Einen Second-Round-Pick wäre er mir nicht wert gewesen.
Okay. Andi, hättest du für den Kollegen Waller getradet? Und wenn du für ihn getradet hättest, was hättest du denn für den Raiders geboten an Kompensation?
Naja, also ein Third-Round-Pick wäre natürlich ein Schnäppchen gewesen. Wir hätten uns, wie Tobi schon sagte, auch den Tag für Gesicki gespart. Das wäre natürlich, der hätte bei uns in die Offense definitiv super reingepasst. Den hätte ich auf jeden Fall genommen. Vielleicht hätte ich auch unseren Second-Round-Pick abgegeben. Ja, doch. Hätte ich gemacht, ja. Ein Zweitrunden wäre gut. Also Dritter wäre schon ordentliches Schnäppchen, aber Zweit ist okay.
Ich weiß, was Micho jetzt sagen würde. Das kann ich mir vorstellen.
Was denn?
Micho hätte jetzt gesagt, ja, wenn wir schon all in gehen, dann musst du auch einen Zweitrunden-Pick bereit sein, für Darren Waller hinzulegen. Wenn du das machst, dann richtig.
Ja, da hat er ja nicht Unrecht mit. Also ich
meine, hat er nicht Unrecht.
Ich meine, wir sind all in für die nächsten 2 Jahre. Andi.
Richtig, also das ist mir vorhin auch aufgefallen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, die ganzen Verträge, die laufen ja auch eh in 2 Jahren aus und es ist wirklich jetzt alles darauf gemünzt, dass wir in den nächsten 2 Jahren unser Fenster haben und danach den harten Rebuild einleiten werden, denke ich.
Ich weiß gar nicht, ob es so ein harter Rebuild wird, muss ich sagen. Ich glaube, da werde ich nach dem Draft irgendwann nochmal was zu machen. Ich bin da tatsächlich, also es wird ein Rebuild werden. Es hängt einfach vom Erfolg ab, wie dieser Rebuild auch aussehen wird. Es gibt, ich denke, es gibt Möglichkeiten, das weicher zu gestalten, als wir vielleicht denken. Es wird ein Rebuild geben, weil man muss natürlich die Mannschaft ein bisschen umkrempeln danach. Ältere Spieler hören auf, gehen in Rente oder werden halt weggegeben, weil man sie selber nicht mehr bezahlen kann. Und dementsprechend, da werde ich mich nach dem Draft nochmal genauer hinsetzen. Ich bin tatsächlich gespannt, wie es wird. Und ja, also jetzt all in gehen. Aber die Frage ist natürlich, was hätte man abgeben wollen? Und man hatte nicht viel Draftkapital und ob man was für die Zukunft hätte aufgeben wollen für Darren Waller in dem Moment. Ich weiß nicht, wann das losging mit dem Shippen, ob es halt zur Deadline für den Franchise-Tag schon war oder nicht, weil das spielt ja auch im Endeffekt eine Rolle, weil hätten die Dolphins Mike Gesicki noch weggeben können, beziehungsweise nicht verlängern können, dann hätte man vielleicht den einfach dann holen können. Und was wäre das gewesen? Also ich sag mal, Darren Waller in dieser Offense, das wäre halt nochmal ein Upgrade gewesen. Wir haben Gesicki kaum benutzt. Wir haben kaum mit unseren Titans gespielt. Wir haben jetzt trotzdem mit Smythe verlängert. Was mich persönlich nochmal da auch so ein bisschen Fragezeichen setzt, weil auch Smythe wurde jetzt nicht übertrieben viel benutzt, wie es andere Titans schon wurden in diesem System von Mike McDaniel. Da muss man dann vielleicht auch mal sehen, wie das weitergehen soll, beziehungsweise was für Titans er, weil einen George Kittle zu bekommen, ist jetzt nicht so trivial. Aber ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ich hätte, wenn ich jetzt gesagt hätte, Gesicki oder Waller, hätte ich Waller logischerweise genommen. Was hätte ich abgegeben? Schwierig. Wenn ich den Vertrag vollkommen übernommen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch maximal Third Rounder bezahlt. Das muss man halt sich immer mal anschauen, wie viel übernimmt man von dem Vertrag und was kann man, also wo sieht man den Mehrwert für den Kader, wo man sich nicht direkt verbessern kann. Das ist ja auch so ein Thema. Richtung Draft jetzt, wenn ich schon mal ein bisschen vorgreife. Also man sollte vielleicht nicht versuchen, die Löcher, die man im Kader hat, mit durch den Draft zu stopfen. Aber man sollte trotzdem schauen, wo habe ich einen Mehrwert und kann ich mit dem Spieler, für den ich trade, mit diesem Pick, kann ich mit dem Pick Mehrwert generieren oder ist der Spieler, für den ich trade, ist das ein Spieler, der mir mehr Wert bietet als für das, was ich für den Draft-Pick vielleicht bekomme. Natürlich kann man bei einem Rookie, ist es immer so, der kann natürlich explodieren. Die Wahrscheinlichkeit in Runde 3 ist nicht so wahrscheinlich wie in Runde 2 oder 1. Das muss man, ist einfach statistisch so. Aber nichtsdestotrotz muss man sich das angucken. Aber gemessen mit dem Cap-Hit, der in diese ganze Berechnung auch mit reinkommt, wäre es wahrscheinlich ein Third-Runner definitiv wert gewesen. Ein First-Runner auf gar keinen Fall. Second-Runner, wenn late, und wir hatten keinen late Second-Runner, dementsprechend hätte es ein Third-Runner werden müssen mit einem vielleicht conditional Sixth-Round-Pick dieses Jahr oder Seventh-Round oder halt gar kein Pick nach, weiß ich nicht, Touchdowns, Receiving Yards und Einsätze insgesamt. Das hätte man sich dann nochmal zusammenrechnen können. Ja, das wäre so mal, also ich hätte da vielleicht noch einen Third-Rounder und noch einen verhandelbaren oder halt an Spielzeit und Erfolg des Spielers angehangenen Sechst- oder Siebtrunden-Pick mit zugeschustert. Ich denke, das wäre ein gesundes Paket gewesen, mit dem beide Seiten zufrieden gewesen wären. So, zumindest von meiner Seite. Tobi, du kannst gerne noch was ergänzen, wenn du möchtest.
Auf der anderen Seite hätten wir mal einen First-Round-Pick auf den Tisch gelegt, abgenommen haben sie uns sowieso.
Ja, gut, aber...
Das ist eher spaßig gesagt. Nee, das mit dem Trade-Paket und mit den Conditionals, das wäre schon eine gute Idee gewesen, aber es ist natürlich auch für einen Spieler wie Darren Waller, wie du sagst, mit dem Vertrag, den er da so mit sich rumträgt und mit seiner latenten Verletzungsanfälligkeit in den letzten Jahren, ist es natürlich immer so eine Sache, weil ich habe das ja auch versucht ein bisschen anzudeuten, wenn der Typ fit ist und wenn der Typ bei 100% spielen kann, ist das natürlich eine Granate, aber das hat er in den letzten 2 Jahren in Las Vegas halt nicht so wirklich auf den Platz bringen können, weil er ständig mit Verletzungen zu kämpfen hatte.
Ja, da stimme ich dir zu. Aber ja, wäre interessant gewesen und hätte wahrscheinlich das Hype-Level für diese Saison nochmal ordentlich nach oben geschraubt. Wenn ich jetzt sehe, wo unsere Löcher im Kader noch sind aktuell. Aber ja, das waren, das war die zweite News. Tobi, gibt's noch eine dritte News?
Ja, der großartige Tyreek Hill hat sich mal wieder geäußert und neben der Tatsache, dass er das Spiel in Kansas City, was wir in der jetzt beginnenden Saison haben und wo er schon mal ordentlich Stimmung gemacht hat und gesagt hat, ja, und er wüsste ja alles, was die da, was die in der Offense da machen und er könnte das alles lesen und er ist ja als Trash-Talker bekannt, das hat er mal wieder unter Beweis gestellt. Darüber hinaus hat er gesagt oder in Aussicht gestellt, dass er, wenn sein Vertrag bei den Miami Dolphins endet, dann wahrscheinlich die Schuhe an den Nagel hängen wird und dass er nach 2025 aufhören möchte.
Bevor wir das jetzt bewerten, magst du uns einmal durch den Vertrag vielleicht einmal durchführen, was das bedeutet, weil wenn ich richtig informiert bin, dann gilt der Vertrag ja bis 2026. Das hieße ja, wenn er 2025 in Rente geht, würde ja noch was übrig bleiben. Jetzt müsste man dann halt schauen, welche Möglichkeiten gibt es, wie würde es aussehen, wenn er einfach sagt, ich gehe jetzt in Rente, mit dem Cap-Space auch, das wäre vielleicht mal eine Sache. Und ja, welche Möglichkeiten hätte er, es den Dolphins zu erleichtern und welche Möglichkeiten hätten die Dolphins?
Fangen wir mal von hinten an. Die Möglichkeiten, die er hätte, ist einfach, so wie das viele andere vor ihm gemacht haben, unter anderem auch hier, wie heißt der Center jetzt nochmal? Hier, Dingenskirchen. Mike Pouncey. Er könnte sagen, er retired, aber er retired nicht offiziell. Dann hätten wir die Möglichkeit, eine June 1st Designation zu machen, um das Dead Cap zu reduzieren und so den Vertrag etwas moderater zu gestalten. Er könnte warten bis zum Beginn der 2026er Saison, also vom zeitlichen Rahmen her, und könnte dann sagen, er geht in Rente, weil dann hätten wir bei einem Cap-Hit von dann 56,3 Millionen, die er im letzten Vertragsjahr hat, nur noch ein Dead Cap von 11,3 Millionen. Das heißt, es würden den Miami Dolphins dann für den Cap 45 Millionen gutgeschrieben. Und mit 45 Millionen kannst du schon ordentlich was machen. Und das würde dann den Rebuild, so er denn dann käme, nach der 2025er Saison vielleicht, massiv unterstützen. Weil da kommt dann einiges an Geld wieder zurück. Also diese Möglichkeiten bestehen durchaus, die sowohl die Franchise als auch Tyreek Hill haben, um da mit dem Zeitpunkt des offiziellen Retirements das so zu steuern, dass diese Ersparnis bleibt. Und ich denke, so ist das auch angedacht. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass der Mann mit 31 schon in Rente gehen will. Ich meine, gut, er hat dann zwar 10 Saisons in der Liga gespielt, aber auch als 31-Jähriger kannst du als Wide Receiver noch eine gute Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob er denkt, wie das in anderen Bereichen des Lebens so üblich ist, ab 30 wird es immer schlimmer, dass er vielleicht dann halb so langsam wird oder so und dass er seine gesamte Kraft verliert. Das wird man sehen müssen, aber ich denke, er könnte eventuell noch das ein oder andere Jahr weiterspielen. Dass er das nicht muss, ist bei dem Vertrag, den wir ihm gegeben haben, denke ich, wahrscheinlich. Also der hat genug Geld mit Football verdient. Wenn er nicht mehr will, der muss nicht mehr, wenn er 2025 unbedingt in Rente gehen will.
Okay, danke für den Blick in die Zahlen erstmal. Andi, wie fasst du diese Nachricht auf?
Ja, wie fasse ich die Nachricht drauf? Also erstmal finde ich es eigentlich, er hat sich auf jeden Fall verdient, weil er spielt ja schon ein bisschen in der NFL, schon ein paar Jährchen, und hat immer auf Höchstleistung gespielt, also immer super Leistung gezeigt. Und Deswegen, also wenn er sagt, er möchte aufhören und nicht so enden wie irgendwann Antonio Brown, dann sei ihm das gegönnt, sag ich mal. Das passt auch wieder mit den 2 Jahren jetzt zu dem, was ich vorhin sagte. Auch wenn sein Vertrag noch bis 2026 geht, aber es passt jetzt einfach wieder. Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte. Man kann ihn danach günstig cutten oder beziehungsweise spart dann ordentlich Geld ein. Und ich finde es eigentlich relativ beruhigend, dass man auch in diesen 2 Jahren auf ihn bauen kann und nicht die Angst haben muss, er ist ein Superstar und macht dann irgendwie nächstes Jahr den einfachen Le'Veon Bell oder Antonio Brown oder was weiß ich. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut. Man weiß, man hat jetzt noch 2 Jahre und dann soll er sein Leben genießen. Er hat viel Leistung gezeigt, viel erreicht. Ich mag ihn und ja, soll er so machen.
Tobi?
Ja, um das vielleicht nochmal mit dem 2026er Jahr deutlich zu machen. Also ich denke, dass keiner, kein Experte, Tyreek Hill nicht, die Franchise nicht, dass keiner davon ausgeht, dass er die 2026er Saison mit den finanziellen Zahlen auch gespielt hätte, so wie sie die darstellen. Also es wird keinen Wide Receiver in der Liga geben, egal wie gut er ist, der mit einem jährlichen Cap-Hit von 56,3 Millionen durch die Liga wackelt. Also das besteht zwar auf dem Papier dieses Jahr, aber das haben wir ja bei der Vertragsunterzeichnung schon gesagt, wird er nicht spielen. Egal, ob er aufhört oder nicht, diesen 2026er Vertrag wird er so nicht bekommen. Auf gar keinen Fall.
Ja, da gehen wir erstmal von aus, dass er den nicht bekommen wird.
Und, würde ich jede Wette für eingehen.
Ja, das glaube ich dir. Ja, ich glaube schon, dass das vernünftig ist, so wie er es angeht und sagt, okay, also er spielt jetzt noch 3 Jahre und dann ist Schluss, weil dann hat er seine 10 Jahre voll und 10 Jahre für einen Wide Receiver, gerade für ihn, der gerade auf seine Geschwindigkeit angewiesen ist. Ich denke schon, dass das Sinn ergibt, dass dann, weil er hat die letzten Jahre, Andi, du hast es ganz richtig gesagt, er hat die letzten Jahre auf einem Top-Niveau gespielt, war teilweise der beste Wide Receiver der Liga, ist von Mahomes weggegangen und war trotzdem Top-Wide Receiver, einer Top 5, Top 3, für manche vielleicht sogar der beste, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber er hat dieser Offense geholfen, auf ein ganz anderes Level zu kommen, als sie vorher war. Und ja, ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich 2 Jahre noch auf diesem Niveau im Tank hat. Und dann 2025 muss man mal sehen, wie genau das aussieht. Aber ja, also ich denke schon, dass da noch ordentlich was im Tank ist. Das wird man sehen. Schauen wir einfach mal, wie es aussieht. Ich denke, das ist eine legitime Aussage. Er könnte vielleicht noch länger spielen. Aber er wird dann in seiner Karriere sehr, sehr viel Geld verdient haben. Wenn ich das richtig lese, werden es bis dahin wahrscheinlich so 120 Millionen sein, die er gemacht hat. Wenn er dann zu dem, was er gesagt hat, dass er da ja in diese Business-Investing-Sachen reingehen möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man damit 120 Millionen auf jeden Fall gut was machen kann. Und ich denke, er hat ja auch schon gut Geld investiert, weil die besitzen ja auch alle dicke Häuser und so weiter und so fort, die ja auch eine gewisse Wertsteigerung haben über die Zeit, wenn wir gerade nicht sowas haben wie jetzt gerade die Zeiten, die so ein bisschen weird sind. Aber ich denke, das sollte man nicht außer Acht lassen. Und mit 120 Millionen lässt es sich, denke ich, ganz gut leben. Also vom Gefühl her, ich weiß das nicht, aber wenn ich das jetzt bei mir mal so spiegeln würde, würde ich sagen, wenn ich jetzt 120 Millionen hätte, könnte ich gut mitleben. Ja, könnte ich gut mitleben.
Du könntest zumindest in München die Miete bezahlen.
Ich müsste nicht in einer WG leben, das ist richtig. Wobei ich das natürlich auch gerne mache. Also das davon ab, also ich lebe schon ganz gerne in einer WG. Einfach, man hat Leute um sich und so weiter und so fort, aber klar, ich könnte mir eine vernünftige Wohnung leisten. Die könnte ich vielleicht sogar kaufen.
Ja, also, so ein Häuschen in, weiß ich nicht, Giesing, Schwabing, wo es besonders teuer ist, neben den ganzen Bayern-Spielern, das wäre doch toll.
Ja, oder hier neben Uli H. Vom Tee.
Ja, an diesem komischen See da, ne?
Richtig. Ja, könnte ich auch machen, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich da leben wollen würde. Da würde ich mir wahrscheinlich hier irgendwo eine schöne Loftwohnung irgendwie kaufen. Aber gut, genug davon in Träumen von 120 Millionen. Andi mit 120 Millionen, würdest du ja auch ein nettes Loft kaufen? Oder was würdest du mit so 120 Millionen machen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde erstmal unser Haus renovieren. Einmal schön in den Urlaub fliegen. Eine USA-Rundreise machen oder so. Und den Rest weglegen, würde ich sagen. Also relativ eher bescheiden.
Klingt auf jeden Fall nach einer guten Sache. Würde ich mal so behaupten. Jetzt haben wir auch geklärt. Tobi, was würdest du mit 120 Millionen machen?
Mit 120 Millionen? Oha. Wahrscheinlich würde ich den örtlichen Fußballverein kaufen oder so und dann mal hier einen auf dicke Hose machen, aber ich weiß, nein, keine Ahnung.
Dietmar Hopp 2.0. Wow. Mäzen Tobias.
Ja, den großartigen SC Paderborn nach vorne hieven oder die Paderborn Dolphins kaufen und an die Miami Dolphins angliedern, was weiß denn ich.
Du kaufst einfach die ELF.
Mit 120 Millionen, ich weiß nicht, was die wert sind. Ich kaufe einfach die ELF, damit ich den Commissioner rauswerfen kann.
Ja. Oh, das wäre witzig. Wie cool wäre das?
Ja, 120 Millionen reicht ja für die Washington Commanders. Bei weitem nicht, habe ich gemerkt. Also, es wird schwierig. Also.
Tobi, wen würdest du denn dann als Commissioner einsetzen?
Wenn ich dann als Commissioner einsetze, Huber.
Wen?
Den ehemaligen Präsidenten vom German Football Verband.
Ach, bist du deppert?
Nur aus Prinzip.
Na komm, das kannst du nicht machen.
Ja, mit 120 Millionen kann man einiges machen.
Ja, aber weiß ich nicht. Ich würde.
Ich will einfach nur den deutschen Football brennen sehen.
Der brennt ja nicht genug, ne? So, es ist schon so ein riesiger brennender Haufen und Tobi kommt auch mit so einem Tankerschiff voll Kerosin und schüttet es. Und ja. Brenne mehr. Tobi, ey.
Ja, ich würde Patrick Esume zum Co-Commissioner degradieren und würde ihm einfach Huber an die Seite setzen.
Na, komm. Ich weiß ja, ich überlege gerade. Ich würde vielleicht die Head Coach von den Munich Cowboys kann ich mir vorstellen. Vielleicht, ich würde, glaube ich, einfach eine Frau dorthin setzen, weil aus Gründen fände ich cool. Aber ja, Tobi, ich darf dich sofort solche Fragen nicht mehr fragen, weil da kommen dann irgendwelche Themen raus, wo wir drüber wieder reden, was gar nicht Thema ist.
Nee, wie kommst du jetzt auf schlechte Owner?
Ja, da, Überleitung des Todes, Tobi, ne?
Das hatte seinen Grund.
Ja. Apropos schlechte Owner. Tobias, du hast mir das geschrieben, ich habe das am Rande mitbekommen, habe nur was von Cheating gelesen bei den Arizona Cardinals. Verlieren die Cardinals jetzt all ihre Picks oder was verlieren sie oder was ist da überhaupt los? Warum? Ich meine, die Cardinals standen jetzt nach dieser Umfrage durch die NFLPA, waren sie ja sowieso auf Platz 31 von 32, haben also wirklich nicht ganz so gut abgeschnitten in dieser Umfrage der Spieler. Und jetzt ist noch was rausgekommen, was die Franchise in ein noch mal schlechteres Licht drückt, oder Tobi?
Ja, das ist richtig. Der Franchise-Owner, Michael Bidwell, wurde vom ehemaligen Vizepräsidenten von Terry McDonough bei Commissioner Roger Goodell angeschwärzt, weil angeblich ganz, ganz böses Fehlverhalten gegen die Regeln der NFL, Betrug, Diskriminierung und Belästigung Teile der Anklage sind. Angeblich, so hat er das gesagt, hätten er und Steve Wilks, der ehemalige Headcoach der Cardinals, durch Bidwell die Aufforderung bekommen, Prepaid-Wegwerf-Handys zu benutzen, um die Sperre, die der ehemalige GM Steve Keim zu verbüßen hatte. Er hatte eine wegen Trunkenheit am Steuer, durfte deswegen nicht bei der Franchise sein und so weiter und so weiter. Um entgegen der Regeln, die eben durch die NFL aufgestellt wurden, dass Steve Keim in dieser fünfwöchigen Abwesenheit vom Team halt auch keinen Kontakt zu den Offiziellen haben durfte, soll der Owner versucht haben, der Herr Bidwell, sowohl Terry McDonough als auch den Head Coach Steve Wilks, der soll versucht haben, sie zu zwingen, mit sogenannten, also mit den Wegwerfhandys quasi, auf Englisch heißt das Burner Phones, eben trotzdem Kontakt zu Steve Keim zu halten und so die Sperre zu umgehen. Es geht da um den Zeitraum im Trainingscamp 2018. Natürlich, so sagt McDonough, wollten weder er oder Wilks das natürlich machen. Sie wollten nicht betrügen und haben das abgelehnt. Und Bidwell soll sie wohl auch unter Druck gesetzt haben. Und das ist halt der maßgebende Punkt dieser Anklage, die jetzt eben auch beim Commissioner gelandet ist. Und jetzt wird man sehen, wo da die Untersuchung oder wie da die Untersuchungen stattfinden und was dabei herauskommt. Es ist wie bei den Lawsuits zum Beispiel von Brian Flores auch jetzt immer noch die Frage, ob er es beweisen kann. Also ich meine, sagen kann er viel. Bidwell und die Cardinals haben es natürlich schon öffentlichkeitswirksam verweigert, dem zuzustimmen und haben gesagt, nee, war natürlich gar nicht so. Der möchte nur eine Abfindungszahlung bekommen. Das war so gar nicht. Und naja, man wird sehen, wie man da endet und wie man da jetzt rauskommt. Ob die Cardinals dafür bestraft werden, wir werden sehen.
Was denkst du denn, wäre eine verdiente Strafe, wenn sich das als wahr herausstellt? Und es soll ja so sein, dass Bidwell quasi das auch unterbunden hat. Also diese Burner-Phones, das soll tatsächlich im Gespräch gewesen sein, aber Bidwell soll ja selber genau dieses unterbunden haben und nicht gefördert haben. Das ist ja das, was die Cardinals behaupten.
Ja, es ist schwierig, was dabei rauskommt. Wenn sich herausstellt, dass die Cardinals gegen die Regeln verstoßen haben und auch gegen eine Sperre der NFL so versucht haben zu umgehen, ich denke, da wird die NFL keinen Spaß kennen und das wird sicherlich nicht mit einer Geldstrafe dann zu regeln werden. Ob sie jetzt so eine harsche Strafe nochmal aussprechen, wie sie das bei den Dolphins mit dem Tampering getan haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich denke, mindestens ein Pick, ein Second-Day-Pick, also Drittrunde, wird es wahrscheinlich kosten. Um eben auch ein Zeichen an den Rest der Liga zu setzen, hört mal zu, Freunde, wenn wir Strafen hier aussprechen, dann habt ihr euch da auch dran zu halten, weil das ist ja, hat ja schon kriminelle Ausmaße quasi.
Würde ich mal behaupten. Andi, ich weiß nicht, ob du Serien schaust oder so. Als ich das erste Mal gehört habe, hat sich das für mich so ein bisschen nach Blacklist angehört. Wie reagierst du auf diese Story und wie ist deine Einschätzung, beziehungsweise was hältst du davon, so vorzugehen, beziehungsweise wenn sich das als wahr herausstellen sollte?
Ja, also Blacklist kenne ich tatsächlich, habe ich schon ein paar Folgen von gesehen. Es hört sich auch wirklich an wie so ein Krimi. Aber ich denke, also die haben ja gesagt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die haben die Handys noch, diese Burner-Phones. Heutzutage ist es ja eigentlich möglich, Dateien wieder relativ gut herzustellen. Also eigentlich sollte man das dann auch gut beweisen können, wenn sie denn diese Phones haben. Ist schwierig. Also dann sollten sie auch bestraft werden, aber wie weit soll das gehen? Soll dann so Steve Wilkes und so auch noch bestraft werden, die ja dann schon wieder gar nichts mehr mit den Cardinals zu tun haben? Oh, das ist schwierig. Dann müsste man vielleicht auch die sperren oder so. Weiß ich nicht. Also Cardinals, ja gut, wenn das rauskommt, dass es so ist, dann sollte man den vielleicht auch einen Pick oder sowas abziehen. Aber meistens wird das ja nur eh bei den Dolphins gemacht und naja, keine Ahnung, es ist schwierig.
Ja, also ich denke, dass die Franchises halt eher bestraft werden. Also es sind ja immer eigentlich eher Strafen gegen die Franchises, weil ja die Teams da bestraft werden müssen, beziehungsweise nicht die einzelnen Akteure, weil das haben wir bei uns gesehen, die Dolphins wurden bestraft, damit der Owner und Tom Brady ist so davon gekommen, genauso wie Sean Payton. Also das ist, denke ich, dort dürften die Akteure wahrscheinlich keine Strafe erwarten, denke ich zumindest. Ich kann mich irren, aber es würde mich schon wundern. Und ja, sollte sich das jetzt als wahr herausstellen, das wäre schon verdammt verrückt. Also, ich meine, das sind Burner-Phones und wo leben wir denn? Also, ich meine, ernsthaft? Also, wirkt halt hochkriminell und Alter, also, what the heck? Also ich habe das gelesen und dachte so, what? Wie kann das sein? Und ist ja schön und gut. Warum schreibt ihr euch keine Zettelchen, wenn es euch so wichtig ist? Und ja, das ist eben das Interessante, dass diese Burner-Phones wohl noch, dass die noch existieren sollen und dementsprechend sollte es Beweise geben. Schauen wir mal. Was natürlich dort auch noch mitgeschwungen ist in diesem Manuskript, dass es auch wohl Mobbing gegeben haben soll bei den Cardinals von Bidwill, dass die Mitarbeitenden Angst vor ihm haben und all solche Geschichten. Also all das, was man in einer funktionierenden Franchise eigentlich nicht gebrauchen kann, nicht haben will. Und das ist, die Cardinals, die sowieso nicht so gut dastanden, fallen jetzt in noch ein tieferes Loch, würde ich das behaupten. Das ist echt, ja, nicht so ganz optimal, würde ich behaupten. So würde ich das sehen. Gut, dann haben wir das Thema, denke ich, soweit auch abgeschlossen. Es sei denn, irgendwer von euch möchte da unbedingt was zu sagen. Ansonsten, Tobi, gibt es weitere News rund um die NFL?
Ich habe jetzt gerade auf Twitter gelesen, aber das ist auch wirklich nur eine kleine Randnotiz wert, dass Kader Kuhu, der Cornerback, seine Nummer ändert. Er wird in Zukunft in der kommenden Saison anscheinend die Nummer 4 tragen.
Ja, das ist...
Er hatte vorher die 28, jetzt nimmt er wohl die 4.
Wer hatte bei uns die 4 letzte Saison?
Ja, gute Frage, wer bei uns die 4 hatte. Morstead nicht, Sanders auch nicht. Hatte die überhaupt irgendeiner?
Ich weiß es gerade nicht, weil normalerweise keine Ahnung.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass, also zumindest keiner von dem aktiven Roster, von dem ich wüsste, dass er die 4 gehabt hätte. Die war frei.
Andi, weißt du da vielleicht mehr?
Ja, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die war auch frei. Also ich kann mich auch an keinen Spieler erinnern, der die 4 getragen hat. Aber interessant. Gut,
aber
solange er nicht die 0 hat.
Ja, die 0. Schauen wir mal, wer die nimmt.
Ja, das wird auch auf der Homepage des Vereins nicht so ganz deutlich, weil die ganzen Free Agents halt alle ihre Nummern noch nicht haben. Was man sagen kann, ist, dass Miles Gaskin die 3 hat. Ich glaube, das ist auch neu. Aber das nur mal so nebenbei.
Ja, das ist immerhin etwas. Aber cool, das heißt, alle die ein Kahoot-Jersey sich geholt haben mit der 28, es könnte am Ende wirklich eine Rarität werden. Schauen wir mal, wie seine Karriere weiter verläuft. Gut, ich habe ein kleines Gerücht gehört. Und zwar gehen wir jetzt so langsam in den Draft über. Und ich finde das eigentlich eine ganz spannende Überleitung. Und zwar sitzen, weil wir haben über die Cardinals gesprochen und auch um die geht es. Angeblich sollen die Las Vegas Raiders angefragt haben für die Andrew Hopkins und den Pick Nummer 3 im NFL-Draft. So, die Raiders picken selber, ich glaube, an 9?
7.
Was?
7.
Oder 7. Habe ich mich für die falsche der beiden Zahlen entschieden.
9 ist, 9 war Carolina, ist jetzt Chicago. Deswegen hast du die im Kopf.
Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja, also die Raiders sind daran interessiert, abzutraden und sich die Andrew Hopkins zu holen. Sehr interessante Konstellation, wie ich finde. Ja, Tobi, ja. Was glaubst du, dass das real werden könnte, dass Pick 3 und Andrew Hopkins zu den Raiders gehen? Und wenn, was würdest du dort an Kompensation geben? Das sind die ersten beiden Fragen.
Boah, also die zweite Frage, das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Also das, da müsste ich in der Zwischenzeit mal nachgucken. Während ich erzähle, dass ich mir durchaus sehr gut vorstellen kann, dass die Cardinals daran interessiert sind, Pick Nummer 3 abzugeben. Pick Nummer 3 ist sehr attraktiv, weil er in seiner Position hinter Carolina, die einen Quarterback nehmen werden, hinter Houston, wo man nicht so genau weiß, was man macht, aber vor den Indianapolis Colts an Nummer 4, die höchstwahrscheinlich ja auch im Rennen um einen Quarterback sind, da ist dann für alle anderen, die hinter den Colts sitzen und auch einen Quarterback-Need haben, dass sie den sie durch den verbliebenen Quarterback oder die verbliebenen Quarterback-Optionen adressieren könnten, ist Pick 3 natürlich sehr attraktiv. Also man kann natürlich bei Houston anfragen, ob die Nummer 2 auch oder ob die Nummer 2 abgeben, weiß ich aber nicht so richtig. Aber Arizona, die ja sich wahrscheinlich mit Kyler Murray committed haben schon, die keinen Quarterback-Need haben, die wären sicherlich bereit, gerade auch wenn sie dann als Bonus den dicken Vertrag von DeAndre Hopkins loswerden könnten, sich zumindest mal anzuhören, was die Las Vegas Raiders da so in die Waagschale werfen. Wenn man das Ganze hochrechnet, es gibt da ja so Value Charts, dann müssten die Raiders bereit sein, auf jeden Fall mindestens einen First-Round-Pick und einen Day-2-Pick, also Runde 2 oder Runde 3 im nächsten Jahr dafür bereitzustellen, wenn sie nicht sogar sagen, wir geben Nummer 7 den First-Round-Pick des nächsten Jahres und Nummer 70, das wäre der Drittrunden-Pick in diesem Jahr von den Raiders, ab und dann versuchen wir mal, ob das für den Uptrade reicht, dass sie First-Round-Pick, Second-Round-Pick und dann nächstes Jahr noch was geben, halte ich eher für unwahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, 77 plus First-Round-Pick nächstes Jahr. Oder Conditional Second Round Pick, je nach Leistung und Spielzeit von DeAndre Hopkins. Dass das ein realistischer Preis wäre, wo die Arizona Cardinals sagen, ja, das können wir so akzeptieren.
Okay, ja, interessant. Andi, wie siehst du die ganze Situation rund um die Las Vegas Raiders und was würdest du dort abgeben? Würdest du den Trade machen und was würdest du abgeben wollen?
Also erstmal wird es für die Cardinals auf jeden Fall Sinn machen, denke ich, weil sie haben Kyler Murray, da schließe ich mich auch Tobi absolut an. Die können einfach noch ein paar mehr Draftpicks generieren. Sie kriegen Hopkins Vertrag weg, haben einfach mehr Spielraum. Ja, für die Raiders würde es, ja, also der Sprung ist einfach nicht ganz so groß wie für Carolina von 9 auf 1. Deswegen würde ich da auch gar nicht ganz so viel geben. Ob es für die Raiders Sinn macht, ja, eventuell, keine Ahnung, also das könnte man machen, ja. Ich würde aber vielleicht auch den 7er und auch in der dritten Runde vielleicht sowas abgeben. Das würde hinhauen.
Ja. Ja, also ich finde es super interessant, weil warum, also wo sehen sich die Las Vegas Raiders denn selber? Das ist so ein bisschen die Frage und wo haben sie die wirklichen Needs? Ich meine, klar, ist DeAndre Hopkins ein geiler Wide Receiver, so muss man jetzt sehen, kann er das Niveau weiterhin halten. Und dieses Paket, ja, ist für mich durchaus attraktiv, weil das werden sie vermutlich nutzen, um einen Quarterback zu draften. Und wenn du dann schon einen Elite Wide Receiver hast, der für diesen Quarterback unheimlich wichtig ist, weil wir haben gesehen, wie wichtig inzwischen das Umfeld für einen Quarterback ist. Wir sehen es bei Tua, der leistungstechnisch explodiert, also der ja leistungstechnisch explodiert ist, der ja, also wo sich das die Zahlen einfach wo die Zahlen explodiert sind. Ja, also leistungstechnisch hat er sich auch deutlich verbessert, aber die Zahlen sind insgesamt mehr explodiert als seine Leistung, so würde ich das mal beschreiben wollen. Und darüber hinaus ist es aber auch bei einem Joe Burrow, Justin Herbert, die sind alle auch abhängig vom Umfeld. Und wenn ich einen Elite Wide Receiver habe, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache für einen Rookie Quarterback. Dementsprechend ergibt das schon Sinn. So, was müsste ich denn hinblättern? Wie viel kann ich denn aufnehmen von diesem Vertrag? Und wenn ich viel aufnehme, dann schmälert das natürlich den Betrag, den man abgibt. Aber ich würde hier also die Swap of First Round Picks, dieses diesjähriger Second Round Pick, dann vielleicht einen Swap of Fourth Round Picks oder die Cardinals bekommen den Viert-Runden-Pick der Raiders und die Raiders bekommen den Fünft-Runden-Pick und dazu einen Conditional-Pick für nächstes Jahr, der sich zwischen First und Third Round bewegt, der von mehreren Faktoren abhängig ist, die mit DeAndre Hopkins zu tun haben. Und genau, da kann man, also da wäre ich noch ein bisschen fluky, da wäre ich noch ein bisschen flexibel, was das angeht, weil es könnte ein First-Rounder werden, weil man gibt gewissen Value ab. Ich bin da wahrscheinlich eher bei einem Third-Rounder nächstes Jahr, wenn ich das aus diesem Jahr schon abgegeben habe. Aber ja, da bin ich gespannt, ob das zustande kommt und wie sich das dann nochmal auswirken wird auf die Draft-Klasse generell. Und ja, ich würde sagen, damit starten wir dann dieses Jahr das erste Mal in den NFL Draft 2023. Ich habe wieder richtig Bock. Ich habe auch schon tatsächlich Urlaub eingereicht. Tobi, hast du auch Urlaub beim Draft oder nicht? Du wirst vermutlich arbeiten dürfen.
Richtig, an Tag 1 habe ich mir keinen Urlaub genommen. Weil die Dolphins haben ja, also ich sehe nicht die Wahrscheinlichkeit, dass die Miami Dolphins in die erste Runde reinspringen. Von daher, den Nachtdienst kann ich wohl machen, dafür habe ich den nächsten Tag frei.
Okay. Andi, hast du dir Urlaub genommen für den Draft dieses Jahr oder hast du in den letzten Jahren einfach mal dafür freigenommen?
Also in den letzten Jahren habe ich mir tatsächlich freigenommen. Dieses Jahr nicht. Ich werde es aber trotzdem gucken, genauso wie ich auch sonst, wenn die Dolphins irgendwie Thursday Night oder so spielen, dann schlafe ich immer ein bisschen vor und stehe dann nachts auf. Und dann passt das schon. Also ich werde es mir trotzdem angucken. Vor allem, da wie ich ja vorhin sagte, meine Freundin auch Panthers-Fan ist, da wird das natürlich sehr interessant. Ich werde es mir auf jeden Fall geben.
Ja, ich habe mir einen Tag Überstunden freigenommen. Sehr, sehr schön das Ganze. Und ich bin hyped wie jedes Jahr. Schauen wir einfach mal, wie genau das aussieht dieses Jahr. Bevor wir jetzt tief in die Draftklasse einsteigen, Tobi, wie gehst du an einen Draft ran? Also was wird aus Franchise-Sicht, wie draftest du, was ist dir wichtig, wie willst du in den Draft reingehen?
Haben ist besser als brauchen. Es ist immer schlecht, wenn man mit konkreten Needs in den Draft geht, weil man dann als Franchise natürlich relativ unflexibel ist, was so das Board angeht. Wenn du nicht gerade an 1 pickst, dann kann es dir alles egal sein. Aber wenn du jetzt, sage ich mal so, wie die Dolphins, wenn sie jetzt den Pick noch hätten, das wäre ja, ich glaube, 20 oder 21 gewesen, wenn du da mit einem konkreten Need reingehst und sagst, ich brauche auf der oder der Position einen Starter, dann wird es natürlich schwierig, das möchtest du gern vermeiden. Das, was du als Franchise am Idealpunkt hast, ist eine Situation, dass du quasi deine Starting-Position soweit im Roster besetzt hast und dass du dann relativ flexibel, man nennt es Best Player Available, picken kannst. Du machst dir im Vorfeld, macht sich ja jede Franchise ihr eigenes Draftboard, in dem sie die Spieler nach ihrer eigenen Wertigkeit ranken. Da kannst du diese Consensus Big Boards oder die verschiedenen Big Boards, die es jetzt gibt, alle als Anhaltspunkt nehmen, was jetzt letzten Endes für die Teams wichtig ist, steht da natürlich nicht drauf. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Aber du guckst in erster Linie, dass du vor dem Draft so gut bestückt bist, dass du in der ersten Runde auf jeden Fall Talent draftest und in der zweiten und in der dritten Runde versuchst, noch ordentlich Value dadurch mitzugeben, dass du da potenzielle Starter rausholst. In den weiteren Runden ist es dann mehr oder weniger ein Glücksspiel, weil das klang eben schon an, du kannst nicht erwarten, dass du an 150 oder 160 noch einen Starter kriegst. Da versuchst du einfach dann zu picken und dass du zumindest einen Spieler für die Tiefe hast. Und alles andere, gerade so in den ganz späten Runden, Runde 6 oder Runde 7, ist, du hast einzelne Spieler, die gewisse Talente haben, das versuchst du, und das ist Boom or Bust. Also da, das kann funktionieren, ist aber auch nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert, dann sind die Spieler relativ schnell wieder weg. Den Value im Draft holst du dir auf jeden Fall so zweite, dritte Runde. Und wenn du gut bist, das hatten die Jets im letzten Jahr. Wir hatten das vor 2 oder 3 Jahren auch. Wenn du natürlich mehrere First-Round-Picks hast und auch mehrere Treffer landest, bist du natürlich glücklich. In der Regel, es gibt da eine Statistik, ist es ein bisschen mehr als 50-50 in den, In den ersten Runden sieht die Wahrscheinlichkeit ein bisschen besser aus, dass du einen veritablen Starter bekommst, aber letzten Endes liegt es immer daran, dass du dich gut vorbereitest, dass du gute Interviews führst, dass du guckst, wie die einzelnen Spieler in die Teamchemie reinpassen. Ja, und dann wird die Zukunft zeigen, was dann so geht und was nicht geht. Also ich hätte gerne Nummer 20, weiß ich nicht. Also ist jetzt nicht so der attraktivste Pick in der ersten Runde, den du haben möchtest, aber kannst du was mitmachen. Wir haben aber auch an zum Beispiel an Austin Jackson gesehen, der an 18 gegangen ist. Da kannst du auch ordentlich in Sand setzen.
Ja, in Sand setzen kannst du halt immer irgendwas. Aber danke für deine Einschätzung da. Andi, wie ist so deine Herangehensweise im Draft, wenn du jetzt bei einer Franchise wärst? Wie würdest du es angehen?
Ja, wie würde ich es angehen? Also natürlich meine Scouts erstmal gut drauf ansetzen und so viele Infos holen wie möglich über die ganzen Spieler. Und ja, wenn man das so sieht, wie bei uns gerade, ich würde mir erstmal den Best Player Available für uns eigentlich wünschen. Das ist immer am entspanntesten. Allerdings sehe ich bei uns zwei richtig fette Needs. Und das ist einmal die O-Line und, wie vorhin ja auch schon gesagt, der Tight End. Und wenn wir da nichts machen, dann sehe ich kommende Saison für Tour leider auch wie vorhin schon gesagt, ein bisschen den sehe ich öfter mal im Dreck liegen. Und vielleicht sollte man, ja, und wir haben in der Runde 2 und 3 unsere Picks, die vielleicht noch ein bisschen aufbessern, vielleicht abzutraden und da vielleicht unsere Needs mit zu bedienen. Dann leider kein Best Player Available dieses Jahr, aber okay. Bei O-Line haben wir leider die letzten Jahre öfter mal ins Klo gegriffen, wenn wir schon dabei sind. Da habe ich so ein bisschen das Vertrauen verloren. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Also, ja, eigentlich, wie man macht, macht man es falsch. Uns fehlt einfach der First-Round-Pick. Danke an Brady da nochmal. Schwierig. Also ich denke, ich würde einen Uptrade machen, um einfach einen besseren Spieler von einem unserer Needs zu bekommen.
Ja, ich finde es so ein bisschen irritierend, muss ich sagen, weil irgendwie alles, was man von unserer Franchise hört, ist, ja, wir haben eigentlich eine gute O-Line. Und ich denke mir so, weil, also ich verstehe es nicht, muss ich sagen, weil also alles, was uns in den letzten Jahren eigentlich so, was wir uns angeschaut haben, ist, dass Austin Jackson eigentlich kein NFL-Starter ist und auch Liam Eckenberg leider kein NFL-Starter ist. Und wir dementsprechend zwei Spieler haben, die nicht das Niveau haben, was wir brauchen. Und es irritiert mich so sehr, dass wir aber so confident raustreten und sagen, oh, also O-Line passt eigentlich, weiß gar nicht, was ihr alle habt. Das ist so ein bisschen weird für mein Dafürhalten. Ich weiß nicht, Andi, wie siehst du das?
Ja, also ich find's halt auch noch schwierig, wenn man dazu sieht, dass wir ja immer noch Wilson als Center einsetzen, obwohl er eigentlich gar kein gelernter Center ist. Und wir die Jahre davor ziemlich ins Klo gegriffen haben bei den Drafts. Ich finde, man sollte einen gelernten Center dahinsetzen, der stärkt auch nochmal Tua, weil der quasi die Line stellen kann, die Defense lesen. Das würde Tua natürlich extrem entlasten. Und deswegen finde ich, da brauchen wir auf jeden Fall Veränderungen. Und da beim Draft haben wir einfach wirklich ins Klo gegriffen, muss man leider so sagen, die letzten Jahre. Also immer, es steckt ja ziemlich viel Draftkapital drin. Also kann man ja nicht anders sagen. aber irgendwie hat keiner es geschafft, die Spieler wirklich weiterzuentwickeln. Schade drum.
Ja, ich würde schon sagen, dass Robert Hunt zumindest ein guter Draftpick war, aber der Rest war, also Liam Eckenberg und Austin Jackson war jetzt eher nicht das, was wir uns gewünscht haben, und der Rest war ja so ab Runde 4, 5 und da, ja, hofft man, aber das ist halt selten so, dass da ein solider NFL-Starter wirklich am Ende bei rumkommt. Aber schauen wir mal, also ja, ich bin tatsächlich gespannt, wo unsere Geschichten liegen. Meine Strategie ist es, gerade auch in der ersten Runde wirklich BPA zu gehen, Best Player Available, weil die Free Agency ist da, um deine Löcher im Kader zu stopfen, während der Draft dafür da ist, dein Team overall besser zu machen. Und ich sag mal so, es gibt Positionen, wo du vielleicht BPA nicht anwendest. Ja, ich sag mal so, wenn du jetzt an 4 bist und nicht zurücktraden kannst und dein BPA wäre ein Quarterback, du hast aber Patrick Mahomes auf, also es ist unrealistisch, dass die Chiefs da picken, aber vielleicht haben sie irgendwann mal First-Round-Picks geswappt in einem Trade, wie auch immer. Oder die Chiefs oder die Bengals oder die, weiß ich nicht wer, sitzen an einer hohen Draft-Position. Dann ist es unrealistisch, dass die einen Quarterback picken. Und dann geht man vielleicht für den nächsten. Aber also das ist halt wirklich, wenn du Elite auf einer Position bist und ich sag mal, einer der nächsten beiden Spieler auf deinem Board eher zum Kader passen, dann ist es für mich legitim, dort auf den Second Best Player Available. Third Best Player ist vielleicht dann schon wieder ein bisschen touchy, aber auch das muss man einfach sehen, wie das Board fällt und was einem da am besten passt, weil wenn du einen Mega-Need hast, also zum Beispiel unsere Right-Tackle-Position oder unsere Left-Guard-Position. Gut, Left-Guard würde ich jetzt vielleicht nicht gut irgendwo oben im ersten Teil der ersten Runde draften, allein vom Positional Value her schon nicht, aber Right-Tackle. Wenn die Dolphins jetzt zum Beispiel an 8 oder so picken würden, weil sie einen Pick getradet haben, logischerweise, weil sie ja selber nicht da picken würden, und da sie haben an Position 8 oder ja, sagen wir mal Position 5 von ihrem Big Board einen Wide Receiver und an Position 7 einen Right Tackle oder einen Offensive Tackle, der auch Right Tackle spielen kann. Da würde ich in der aktuellen Situation der Dolphins Second Best Player Available gehen, weil das Team insgesamt besser machen würde. Ich würde es aber auch nicht verurteilen, wenn man Best Player Available geht. Also da in so einer Situation kann ich mir beides vorstellen. Aber insgesamt würde ich jetzt nicht, okay, ich habe jetzt einen Spieler Nummer 5 und Nummer 7 auf meinem Board, aber ich pick meinen Spieler Nummer 15 und 8. So, das würde ich dann schon wieder stark kritisieren, wenn man sowas machen würde. Genau. Das ist so ein bisschen, wie ich dort vorgehe. Gut, das nur zu unseren Draft-Strategien. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal einfach so ein bisschen in die Klasse mal rein. Andi, du hast vorhin schon gesagt, dass deine Freundin Panthers-Fan ist. Wie war denn bei euch so die Stimmung, als die Panthers an 1 getradet sind, und hast du dich dementsprechend schon mit den Quarterbacks auseinandergesetzt oder mit der Quarterback-Klasse?
Ja, also ich glaube, die Stimmung war bei mir ein bisschen besser als bei meiner Freundin, weil der DJ Moore, der hat schon ganz schön wehgetan, dass der nun auch weg ist. Das fand ich auch ein bisschen hart, war einer der Lieblingsspieler meiner Freundin. Das tat natürlich ordentlich weh. Mittlerweile hat sie sich aber, glaube ich, auch damit abgefunden. Und ich persönlich finde es recht spannend, denn es scheint einfach so, dass sie schon ihren Quarterback sicher haben. Also dass sie sich sicher sind, welchen sie nehmen wollen. Und ja, ich habe mir die halt bisschen angeschaut, also das ein oder andere Tape. Und ich gehe fast davon aus, dass sie auch CJ Stroud nehmen. Der ist ja auch ein bisschen ähnlich, ja, wie Cam Newton damals war. Also von daher, das würde alles passen.
Okay, ja, ich, oh, wirklich, also du würdest CJ Stroud jetzt schon wie, also in die Richtung von Cam Newton schieben.
Oh, also ja,
ich weiß nicht, ob es, also vielleicht bin ich, also wie gesagt, Cam Newton, ja, vielleicht bin ich da auch einfach so ein bisschen geblendet vom Combine, aber ich glaube, hätte ich einen Quarterback in dieser Klasse auf Cam Newton hingeschoben, ich glaube, es wäre eher Anthony Richardson gewesen. Aufgrund seiner, aufgrund seines Freaks, Combine Results, der Vertical Jump, Broad Jump, der 40-Yard Dash, das ist ja alles einfach Elite, Hand Size, Weight war auch im oberen Bereich, was wieder ein anderes Thema ist, aber, also ich persönlich würde wahrscheinlich eher Anthony Richardson mit Cam Newton auf eine Stufe setzen als CJ Stroud. Wobei ich jetzt auch nicht sage, dass CJ Stroud irgendwie jetzt immobil wäre. Das auf gar keinen Fall. Aber ich würde physikalisch wahrscheinlich eher Anthony Richardson tatsächlich dort mit Cam Newton auf eine Stufe stellen. Aber weiß ich nicht. Wen würde, also ist denn zu Hause bei euch schon entschieden, dass CJ Stroud der First of All Pick wird?
Also ich selber hab ja mehr oder weniger die Vorahnung, dass sie es machen, wenn man sich jetzt auch die letzten Tage so angeschaut hat, dass sie dann doch eher mit ihm so anbandeln, sag ich mal. Also es ist noch nicht sicher, aber das ist einfach meine Einschätzung, dass sie den nehmen werden.
Okay. Ich glaube, er wäre eine sicherere Wahl. Ich glaube, dass Anthony Richardson vielleicht einfach dieses High-End-Potential, wo ja inzwischen sehr, sehr viele drauf stehen. Und ich meine, sein Pro-Day, dass er den Ball da an die Decke wirft, das ist halt so ein bisschen Show und hahaha und hier. Wenn der halt akkurat wird, dann ist das definitiv der nächste High-End-Quarterback von seinen Anlagen her. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Tobi, was glaubst du, was so passieren wird?
Also ich gehe stark davon aus, dass Anthony Richardson vielleicht sogar ein Grund ist, weswegen die Las Vegas Raiders nach oben gehen wollen, weil ich glaube, dass sie den so ein bisschen im Auge haben. Wenn du wie Carolina an 1 sitzt, dann nimmst du, glaube ich, die sicherere und die nimmst den sicheren Starter und gehst gerade auch Carolina, die jetzt schon seit Jahren immer alles Mögliche da versuchen, um die vernünftige oder um eine vernünftige Quarterback-Lösung in irgendeiner Art und Weise zu finden. Und das ist aus meiner Sicht dann in erster Linie auch CJ Stroud. Und ich rechne eigentlich auch damit, dass Carolina sich für den entscheidet. Und dass vielleicht eine Franchise, die eben dann an 3 hochspringt, eben dieses Potenzial oder diese Upside, die Richardson hat. Also ich meine, ich mag den auch gerne und ich mag die Spielweise gerne. Von daher, ich wäre nicht überrascht, wenn er der zweite Quarterback wäre, der vom Board geht. Also wir haben ja noch, um es mal ein bisschen runder zu machen, wir haben ja noch Bryce Young. Der hat immer so ein bisschen das Problem, dass er halt ein Alabama-Produkt ist und die haben es ja sowieso immer etwas in der Einschätzung von außen ein bisschen schwieriger, in Anführungszeichen. Also da kann ich mir vorstellen, dass der eventuell, was heißt ein bisschen länger auf dem Board ist, also dass der vielleicht etwas weiter nach unten rutscht, also vielleicht an, wer ist denn da noch, an, dass der nach zu den Colts geht zum Beispiel, dass die den dann nehmen, aber als erstes für die Panthers sehe ich auch Stroud schon.
Okay, ja, nee, dann sehe ich Anthony Richardson da einfach, weil ich das Volume,
das Volume.
Ja, das Potenzial dort eher sehe, was passieren kann. Aber schauen wir einfach mal, was es wird. Insgesamt, die Quarterback-Klasse hat halt ihre vier Quarterbacks, die so ein bisschen vorne ran stehen. Will Lewis von Kentucky haben wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen, weil da geht irgendwie ja keiner direkt von aus, dass Will Lewis irgendwie als erster vom Board geht. Das würde mich doch arg überraschen. Und der hat auch den Arm, ist einer, der Downfield gehen kann. Aber ich sehe ihn noch nicht. Ich denke, er wird der vierte Quarterback sein, der vom Board geht. Hendon Hooker von Tennessee bekommt momentan auch so ein bisschen ja Luft unter den Armen. Und ich bin tatsächlich gespannt. Die Quarterback-Klasse dieses Jahr ist definitiv eine der stärkeren, wenn man das jetzt vergleicht mit letzten Jahr. Insgesamt ist sie auch vom Volumen der Quarterbacks besser als der Durchschnitt, würde ich behaupten. Und was ich mir ganz gerne anschaue, ist, wenn ich ich gucke mir natürlich die Spieler selber an, aber der Timo Riske von PFF, der auch auf Twitter immer sehr, sehr aktiv ist, der auch immer sehr, sehr interessante Sachen postet, der macht das auch immer, da gibt es Graphen, die quasi das PFF Big Board mit den maximal, minimal Werten der gezogenen Spieler pro Positionsgruppe vergleicht. Und es gibt auch so einen Mittelwert und dann kann man halt sehen, wo das PFF-Board sagt, dass die Klasse stärker ist oder wo es halt Spieler in welchem Bereich mehr gibt. Was mir aber aufgefallen ist insgesamt in der Draft-Klasse, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, es gibt für mich, ich finde diese Draft-Klasse nicht so ganz Elite. Es gibt gute, sehr, sehr gute Edge. Die Edge-Klasse insgesamt in der Tiefe ist freaky. Alleine, also was du bis an Tag 1 und 2 ziehen kannst an Edge-Defendern, ich glaube, das war in den letzten x Jahren, gab's das nicht. Also das ist, ich sag mal, bis Ende der zweiten Runde sogar, ist das richtig, richtig wild, wie viele Spieler dort an Edge genommen werden können dieses Jahr, die auch das eigentlich mitbringen. Aber es gibt für mich kein Bosa, kein Chase Young in diesem Draft. Genauso wenig, also wir reden viel über die Quarterbacks, aber für mich gibt es kein Trevor Lawrence, kein Joe Burrow in dieser Klasse. Und es gibt für mich ebenso keinen Offensive Tackle. Die Offensive Tackle-Klasse ist average von dem, was sie talentweise bietet. Aber gerade im vorderen Bereich ist sie einfach nicht so da. Und das ist halt das, was mir persönlich fehlt, auch auf Cornerback. Das ist eine gute Cornerback-Klasse insgesamt, hat eine schöne Tiefe in den mittleren Runden. Aber zu Beginn, Sauce Gardner, sowas fehlt mir auch. Also für mich fehlt wirklich diese wirklich sehr, 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 sehr shiny, diese Hardcore-Blue-Chip-Player, wenn man sie so nennt. Es gibt Blue-Chip-Player. Will Anderson, Edge-Defender. Die Quarterbacks, die wir gerade genannt haben, da kann man vom Blue-Chip-Player sprechen. Also Blue-Chip-Player, kurze Erklärung, Spieler, die halt, also man sagt im die spielen mit einem Chip on his shoulder, was nichts anderes bedeutet, dass sie halt wirklich so als Leader, als starker Spieler auf dieser Position gelten. Auf der anderen Seite hat diese Klasse aber vor allem auf Tight End eine Stärke, was die ersten Spieler angeht. Also die ersten drei würde ich sagen. Es gibt drei wirklich gute Tight Ends. Dann reißt es so ein bisschen ein. Und da ist vielleicht eine Möglichkeit für uns. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Und ja, in der Tackle-Klasse habe ich schon gesagt, die ist average. Da muss man mal sehen, ob man da an einen Spieler kommt, weil das ist dann eine Gefahr, um einen Reach zu produzieren, wenn du sagst, Tackles sind eine eher High-Value-Position und deswegen reache ich. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Und ja, wenn ich auf die Interior Offensive Line, dann gibt es in dem Bereich, wo wir picken mit unserem Second-Round-Pick, gibt es ein, zwei Spieler, die interessant sein könnten. Aber insgesamt ist diese Klasse super underwhelming. Also für Interior Line, Interior Offensive Line, das ist eine verdammt dünne Klasse. Und wenn die Dolphins hier nichts picken oder keinen Spieler mit dem Second Round Pick nehmen, dann wird's wirklich ein Late Rounder. Oder man wird vermutlich einen Spieler picken, der dort nicht so ganz hinpasst. Linebackers, ja, die schwächste Klasse, die man so in den letzten Jahren gesehen hat, würde ich behaupten. Ja, das ist so das, was mir aufgefallen ist. Also es gibt viele Spieler, die diese Second Round, Third Round ausfüllen, auf mehreren Positionsgruppen. Aber dieses, ich weiß nicht, wie geht's euch da, Tobi? Wirklich dieses richtigen Starspieler, abgesehen von den Quarterbacks, die aufgrund dessen, dass sie Quarterbacks sind, dort oben stehen. Es gibt für mich keinen, weiß ich nicht, so auch der Kollege, der die Probleme jetzt hat mit
Jalen Carter.
Genau. Das ist für mich auch kein Quinn Williams. Ja, Quinn Williams war für mich noch ein besseres Prospekt, als es Carter ist. Also, ich tue mir in den, also es gibt Spieler, die es definitiv wert sind, in den ersten 15 Picks gezogen zu werden oder mit den Top 10 Picks gezogen zu werden. Aber es gibt für mich jetzt keine Spieler, die halt in dieser Midrange, wo ich sage, boah, das könnte potenziell ein Stil werden, weil ich glaube mal, die ersten bis zu 10 Picks sind so, ja, cool, und dann ist für mich so ein kleines Loch. Also so fühlt es sich zumindest an für mich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich könnte das so beschreiben. Es ist vielleicht so von der Tiefe der Spitze in der Klasse das Jahr, wo wir es am ehesten verkraften können, keinen First-Round-Pick zu haben, weil er uns weggenommen wurde, weil eben wie du sagst, es sind so 10, ich würd maximal sagen 12 Spieler, die du hast, die wirklich eine gute Qualität haben, und danach kommt das so, ja, den kannst du an 20 nehmen, den kannst du aber auch noch an 40 nehmen, also da flacht die Kurve ab, und das könnte gerade den Dolphins an der einen oder anderen Stelle entgegenkommen. Das sieht man gerade, wo wir es eben hatten, bei den Centern mit der Center-Problematik. Die sind alle auf einer Position zu Hause, die nicht so einen hohen Value hat. Die sind nicht übertrieben Elite, aber die sind sehr gut. Also ob du jetzt Schmitz von Minnesota, Tippmann von Wisconsin, da wirst du mehr zu sagen können, oder Luke Weibler von Ohio State, dann nimmst, wenn du auf Center gehst, da kannst du nicht viel falsch machen, und da hast du einen sicheren Starter, dem man zutrauen kann, in der NFL einen guten Center abzugeben. Die sind aber nicht so Elite, dass du sagst, ja, der rockt das jetzt durch wie, ach Gott, wie hieß der vom letzten Jahr noch? Der Center. Namen. Naja, es ist ja auch egal. Also das ist keiner, wo du sagst, das ist ein Elite-Center, den musst du ja auch. Den musst du in den ersten 20, 25 nehmen. Da ist es dann in Anführungszeichen relativ egal, ob der jetzt der kann an 25, 30 gehen, der kann aber auch bis zu uns durchrutschen und dann kann man den relativ gut und mit relativem Value abgreifen. Das gleiche ist halt, wie du sagst, bei den Tight Ends. Also ich meine, über zumindest Michael Mayer von Notre Dame, wahrscheinlich auch Kincaid von Utah und Darnell Washington durch seinen überragenden Combine von Georgia, über die müssen wir nicht diskutieren. Die werden alle so zwischen 19 und 39 gehen, aber das, was dann da in der zweiten Reihe kommt, das ist dann nicht mehr Elite, aber es ist das, was wir momentan auf Tight End auch gut gebrauchen können. Da ist es dann egal, ob es ein Luke Musgrave ist, ein Tucker Kraft ist oder ein Sam LaPorta ist. Die kannst du alle rund um 50, wahrscheinlich sogar auch noch etwas tiefer bedenkenlos nehmen und hast jemanden, der dein Roster, jetzt auf die Dolphins gesehen, der dein Roster besser macht und der dein Roster verstärkt. Ich habe im Internet gelesen, da möchten viele einen Guard haben. Also ich finde, die Guard-Klasse ist dieses Jahr erschreckend schwach auf den ersten Blick. Also das, was ich so gesehen habe, da überzeugt mich eigentlich keiner. Es wird Steve Avila häufiger mal genannt. Der könnte aber auch in unsere Range durchrutschen von TCU. Also bin ich jetzt nicht so von überzeugt, bin ich nicht der Fan von, würde ich gerne dann jemanden anderes vielleicht eher bevorzugen, aber ich bin ja eigentlich schon seit Jahren mit der Center-Idee verbandelt und verheimatet. Ich würde das dieses Jahr tatsächlich angehen wollen.
Ja, ich glaube, den Tisch für einen Pound mir schon seit Ewigkeiten für einen Center hier im Drive. Also ich glaube, jedes Jahr haben wir irgendwie so, jetzt kommt Center und jetzt kommt, es kam nie einer, Tobi.
Ich weiß, aber trotzdem, ich will einen.
Sehr schön. Ja?
Ich will ja immer einen Center. Den will ich schon seit Jahren.
Wollen wir alle. Schauen wir mal. Andi, wir haben jetzt allgemein schon mal so ein bisschen über die Draftklasse gesprochen. Fühlst du dich da abgeholt, beziehungsweise siehst du es ähnlich oder wo siehst du Unterschiede zu dem, was Tobi und ich jetzt schon mal so angemerkt haben?
Nee, also ich schließe mich da vollkommen an. Ich habe mich jetzt so mit der Tiefe des diesjährigen Drafts gar nicht so doll befasst, beziehungsweise ich fand es auch einfach nicht so ansprechend. Du hast am Anfang, hast du die guten paar guten Quarterbacks. Du hast dann viel mehr am Anfang auf den einen Spieler, der sich quasi selber mehr oder weniger rausgenommen hat. Ich bin mal gespannt, wie weit er fällt und wer den dann nimmt. Also Carter. Und genau. Und das war's dann eigentlich, finde ich auch schon. Und an unserer Position, da schließe ich mich ebenfalls an, Runde 2 Center, Runde 3 Tight End, ne, und 6, 7, vielleicht ein Running Back oder was weiß ich. Sollen sie den einen noch irgendwie vertraden oder irgendwie so in die Richtung. Aber ansonsten, also ich schließe mich da absolut an.
Ja, da, also gut, was in den späteren Runden passiert, da bin ich jetzt tatsächlich auch noch nicht so tief drin, weil das ist immer so ein bisschen, da muss man noch, je näher man zum Draft kommt, desto eher wird da so ein Gefühl draus, beziehungsweise desto klarer wird das Bild so ein bisschen. Ihr habt schon ein paar Spieler jetzt genannt, die für die Dolphins allgemein interessant sein können. Ihr wisst alle draußen, dass ich ab und zu ganz gerne PFF-Artikel lese. Und PFF hat einen Artikel veröffentlicht, Perfect Scenarios for Teams Without a Pick in Round Number One. Also das perfekte Szenario für Teams ohne einen Pick in der ersten Runde. Von denen gibt es genau ein paar. Die Rams, die das erste Mal an 36 picken, die Dolphins an 51, die Broncos an 67, die Browns an 74 und die 49ers, die das erste Mal an 99 picken. Also auch da so ein bisschen, schauen wir mal. Und die Dolphins werden dort als perfektes Szenario mit genau zwei Spielern benannt. An 51. Und zwar, beide sind schon gefallen, Tobi sei Dank. Einmal Titan Sam Laporta von Iowa und der Guard Steve Avila. Tobi, du hast beide schon genannt. Bei Avila warst du so ein bisschen skeptisch. Wieso?
Also wie gesagt, das liegt vielleicht auch daran, dass ich die Guard-Klasse in diesem Jahr einfach nicht so stark finde. Also Avila ist solide, aber ich weiß nicht, ob ein solider College Guard reicht auf der Position, die er bei den Dolphins spielen müsste und das, was er leisten müsste, ob das für das, was wir vorhaben, vermeintlich ausreichend ist. Also da bin ich skeptisch und da sehe ich, wenn es dann um Avila geht, sehe ich aus meiner Sicht ein gewisses Potenzial, der zweite Liam Ickenberg zu werden und weiß ich nicht, ich kann es auch jetzt nicht so genau festmachen, dass ich sage, ja, die Technik ist ein bisschen schwach und er ist vielleicht ein bisschen langsam in seinen Bewegungen. Es überzeugt mich einfach nicht, dass ich ihm zutraue, das aus oder die Rolle auszufüllen, die er bei den Dolphins wahrscheinlich ausfüllen müsste.
Okay, finde ich legitim. Wenn ich mir aber mal anschaue, wo Steve Avila so gespielt hat in der Offensive Line, dann ist er 2020 ein bisschen auf der rechten Seite rumgeschoben worden. Aber bevor er 2022 über 1000 Snaps auf Left Guard gespielt hat, hat er bis dahin über 1000 Snaps auf Center gespielt. Also Steve Avila ist jetzt nicht der reine Guard, zu dem er gemacht wird. Er hat dieses Jahr als Guard sehr, sehr gut produziert. Ja, also bei 540 Passblock-Snaps kein Sack zugelassen. Zwei Hits, 9 Hurries insgesamt. Das ist schon sehr, sehr gut als Guard. Und er kann auch Center spielen. Also da hat er über 1000 Snaps im College gespielt. Ja, bei TCU ist jetzt keine Power Conference, aber er hat trotzdem gegen Georgia Tech, gegen Oklahoma, gegen Oklahoma University, Oklahoma State University, gegen Texas Tech. Also es ist jetzt keine reine Laufkundschaft, es ist jetzt aber auch nicht die Crème de la Crème, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Und dementsprechend war er 2021 laut PFF Overall sogar besser. Und ich wäre dementsprechend schon relativ entspannt, ihn zu nehmen. Natürlich, er ist 23 Jahre alt. Also es ist noch im Bereich des Normalen. Hat seine Schwächen, wenn er dann in den Raum muss. Also wenn er jetzt irgendwie Swing Guard spielen muss, also das Swing Tackle wird er nicht spielen, aber wenn er sich dann rausbewegen muss aus seinem Stance, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig, aber ich würde hier auf jeden Fall, also ich wäre mit Steve Avila 100% zufrieden von meiner Sicht her. Dann hatten wir die andere Position und Andi, du hast schon gesagt, Tight End, das wäre dir auch ziemlich ziemlich wichtig. Du hast gerade die dritte Runde ins Spiel gebracht. Wenn jetzt Michael Meyer von Notre Dame, dann hätten wir zwei Notre Dame Tight Ends. Ich glaube nicht, dass Michael Meyer bis zu uns fallen wird. Das glaube ich einfach nicht, weil dafür war das letzte Jahr surreal einfach. Mit, also auch eine 92,5er Grade bei PFF, das ist schon krass. Aber bei Sam LaPorta würde es theoretisch, also sehe ich durchaus auch die Möglichkeit, dass er bis zu uns fällt. Würdest du dich mit Sam LaPorta in der zweiten Runde zufrieden geben?
Ja, absolut. Also ich bin jetzt auch gerade bei Tankathon unterwegs und da wird auch tatsächlich an 84 Sam LaPorta aufgeführt. Warum nicht? Also wäre ich absolut mit zufrieden. Was ich, um nochmal zurückzugehen, hier allerdings auf Tankathon sehr interessant finde, an 51 wird uns Jahmyr Gibbs zugedichtet, also ein Running Back. Und an 52 die Seahawks, Steve Avila. Weiß nicht, ob da ein Fehler vorliegt, aber ich glaube nicht, dass wir einen Running Back an 51 nehmen. Aber gut. Also ja, auf jeden Fall mit Sam LaPorta wäre ich zufrieden. Definitiv.
Ja, ich glaube, also das würde mich, also nichts gegen Jahmyr Gibbs und das ist ein guter guter Running Back, aber ja, das würde mich schon arg wundern. Ich würde verstehen, wenn man Bijan Robinson nehmen würde an 51, aber der wird in der ersten Runde gehen. Auch zu Recht in der ersten Runde, auch wenn es ein Running Back ist, aber wenn der einem im Passing Game auch das gibt, was er dir geben kann, dann ist das schon ein Monster, Bijan Robinson auf Running Back. Kann man sich auch gerne antun, das Tape, das macht super viel Spaß. Aber Jahmyr Gibbs ist jetzt kein schlechter. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Dolphins einen Running Back picken, wenn Steve Avila auf dem Board ist. Also, Tobi, wie wäre deine Reaktion, wenn das passiert?
Naja, ich werde ihn unterstützen, weil er das Trikot in Aqua trägt, aber begeistert wäre ich jetzt nicht gerade.
Ja, also, okay, das ist jetzt natürlich, also schon fast eine harte Aussage, aber ich sag mal, also, ja, es wäre, also du würdest Steve Avila in dem Moment definitiv bevorzugen.
Das auf jeden Fall. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht sehe, dass man den gebrauchen könnte. Das sehe ich jetzt in dem anderen Fall noch weniger, weil da reicht wirklich mit dem, was wir in der Free Agency so gemacht haben und wie wir uns da aufgestellt haben, dass wir in Anführungszeichen verschwendeter Pick und Perlen vor die Säue, das brauchen wir nicht. Zumindest nicht in der momentanen Situation.
Ja. Sehe ich ähnlich. Gut, eine Sache, die wir schon angesprochen haben, wo wir jetzt noch nicht drauf eingegangen sind, und zwar auf die Center. Tobi, du hast schon angesprochen, Luke Weipler, Ohio State, Joe Tippmann, Center von den Badgers. Also Big Ten läuft, weil auch die fünf besten Center, die jetzt rauskommen, die im Draft sind, wer von PFF sind alle Big Ten Center, weil Big Ten einfach beste Powerhouse einfach ist. Und ja, was soll ich sagen? Also Luke Weipler von Ohio State als auch Joe Tippmann sind für mich ungefähr so eine Range. Beides sind reine Center. Joe Tippmann hat bei den Badgers nur Center gespielt. Ich glaube, er hat in seinem Freshman-Year hat er, glaube ich, mal einzelne Snaps auf Guard gesehen, aber Joe Tippmann ist ein reiner Center, genauso wie es Luke Weipler ist. Dementsprechend, also da hat man wenig Flexibilität. Natürlich kann man Spieler immer mal auf Guard schieben, aber bei den beiden wäre ich vorsichtig. Jetzt nicht, dass das eine Katastrophe wäre, aber das sind beides definitiv Spieler, die ich drafte, weil sie Center sind. beides solide Spieler für mich, die für mein Dafürhalten auch vermutlich solide Karrieren in der NFL hinlegen werden. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, Second Round Center, was die erreichen können, wo die im Endeffekt auch stehen können. Ich wäre mit beiden auch zufrieden, muss ich sagen, wenn sie auf dem Board sind. Und könnte ich mir beide bei uns sehr, sehr gut vorstellen, muss man schauen, wo sie bei uns auf dem Board sind. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal echt schon ein kleines Paket für die Dolphins und den ersten Pick schon mal geschnürt. Also es gibt genug Optionen, die den Dolphins dort zur Verfügung stehen, um auch ihren Kader zu verbessern, um auch Needs abzudecken. Was nicht optimal ist, das muss man auch sich auch eingestehen. Aber insgesamt, soll ich jetzt sagen, ist es halt so. Ich weiß nicht, also ob man wirklich einen Wide Receiver oder einen Edge Defender draften würde. Ich denke, ein Edge Defender würde es definitiv hergeben in diesem Draft. Aber ich weiß es nicht, ob wir dort einen Wide Receiver in dem Bereich draften oder einen Edge oder einen Cornerback, nachdem wir Ramsey jetzt geholt haben. Das sind halt so Sachen, oder einen Interior Defensive Liner. Das sind also, ich könnte natürlich jetzt jede Positionsgruppe vorgehen, mache ich nicht, ich habe jetzt schon fast alle genannt, aber das ist halt, wo ich sage, oh, es gibt Spieler in unserer Range, die ich dort sehen würde, es sei denn, irgendwer droppt wirklich massiv. Dann kann man über einen Spieler nachdenken, der vielleicht First-Round-Potential hat, der bis zu uns droppt. Ich weiß nicht, ob es da dieses Jahr wen geben wird, aber dann würde ich schon mal nochmal sagen, okay, jetzt, da müssen wir BPA gehen. Aber ich glaube schon vom Gefühl her, würde ich sagen, dass es an unserer Position, wo wir draften, durchaus Spieler gibt, die uns gut weiterbringen können, wo wir Starter bekommen könnten. Andi, siehst du das ähnlich oder wie ist so dein Gefühl gerade jetzt für unseren ersten Pick an 51? Sagst du, das ist eigentlich ein Pick, ja, der ist nicht Fisch, nicht Fleisch, oder sagst du, da bekommen wir eigentlich immer noch guten Value für das, was wir im Team brauchen?
Ich denke, der ganze Draft ist nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch, um das mal so auszudrücken. Aber ja, man muss halt gucken, also für mich, wir haben nur zwei gute, ja, relativ gute Picks, mit ein bisschen Value. Wir haben zwei klare Needs, die müssen wir damit bedienen, meiner Meinung nach. Und ja, also das ist für mich eigentlich klar, dass wir das so machen müssen. Und da schwirren ja tatsächlich auch ein paar Namen rum, wo man Glück mit haben kann. Es ist eine Wundertüte wie immer. Nur mit den allerersten Picks weiß man ungefähr, was man kriegt, aber alles, was danach kommt, gerade zweite, dritte Runde, ist ja immer so eine Sache.
Ja, sehr gut. Tobi, wie siehst du das?
Ach du, weißt du, die Frage ist ja, welche Needs haben wir überhaupt? Und gibt es nicht einen Plan, um diese Needs zu bedienen? Und ich kann mir nicht vorstellen, das nicht ganz groß geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Aussage, ja, wir haben eine gute O-Line, bla bla bla, hast du nicht gesehen, dass das keine Business-Aussage ist. Ich habe ja immer so im Kopf und ich habe das ja auch immer häufiger gesagt, ich rechne fest damit, dass wenn wir die Right-Tackle-Position nicht im Draft angehen, dass wir die Right-Tackle-Position auf jeden Fall vor Saisonbeginn noch wesentlich verbessern werden oder wesentlich verstärken werden. Das sagt einem schon der Blick auf das Finanzielle und der Blick auf die Tatsache, dass die Miami Dolphins ab dem Juni die Möglichkeit haben, sich von einem Spieler zu trennen, der da vielleicht nicht so überzeugend war in den letzten Jahren, den kann man mit Gewinn dann in Anführungszeichen loswerden. Könnte man, wenn man ein Trade-Paket schnürt, sogar Austin Jackson mit Gewinn loswerden. Die Frage ist nur, wer möchte den haben? Aber ich würde das außen vor lassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man so naiv ist und nach den gezeigten Leistungen und nach der fehlenden Availability, die auch gerade die Position gezeigt hat, man nicht versucht, auf Right Tackle noch was zu tun. Und das unter der Voraussicht gehe ich auch in den Draft rein. Dann haben wir, wenn wir die Right Tackle Position ausklammern, haben wir nur noch die Left Guard Position, die man verbessern oder verstärken müsste. Und das könnte man entweder durch eben durch Avila oder durch einen Center, indem man Connor Williams auf Left Guard stellt, wo er da eigentlich hingehört. Das sind ein bis zwei Moves, die man macht, und dann hat man eine vernünftige bis average O-Line, die man braucht. Und den Tight End, der eventuell dann Durham Smythe und Tanner Connor und andere ergänzt und da so ein bisschen die Rolle von Hunter Long einnimmt, den bekommt man sicherlich in der dritten Runde. Das ist jetzt kein toller, weiß Gott was für was Spieler, aber es ist eine solide Wahl. Wir brauchen ja noch nicht mal einen Starter. Wir haben uns ja offenbar dafür entschieden, dass Durham Smythe unser Tight End Starter ist. Also da ist so das Need auch ein bisschen raus. In der Defense sind wir weitestgehend zu. Auch auf der Linebacker-Position.
Ja, aber Tobi.
Ja.
Beantworte die Frage doch.
Nö.
Also, du gehst gerade alles durch mit mir. Hä? Also, ich, ja. Bevor du jetzt alles durch, weil, wo willst du gerade hin? Also, wo willst du gerade hin diskutieren? Weil die Frage, also wir wollen ja eigentlich, ob wir mit dem ersten Pick, ob du dich da wohlfühlst, dass wir da einen Spieler von Value bekommen, der uns weiterhilft oder eben nicht.
Kurz gesagt, ja.
So. Weil der Andi wollte zu einem deiner Argumente noch was sagen. Und bevor das jetzt in komplette Vergessenheit gerät, Andi.
Ja, ich habe nochmal eine Frage an Tobi, weil du sagtest, du kannst dir nicht vorstellen, oder beziehungsweise es muss nicht sein, dass wir die O-Line im Draft bedienen. Was wäre denn möglich? Nenn mal einen Namen, was wir vielleicht auch in der Free Agency machen könnten. Welchen Star O-Liner oder so?
Ich gehe nicht von Free Agency aus. Es sei denn, bei den Bengals tut sich noch was. Weil da ist man ja immer so drauf bedacht, dass die drei offensive Tackle haben, von denen sie wahrscheinlich einen dann rund um den Draft vorher, nachher wahrscheinlich entlassen werden oder entlassen könnten. Lyle Collins ist so ein Name, der fällt da immer wieder. Der hat natürlich den Vorteil, dass er schon mit Connor Williams zum Beispiel in Dallas zusammengespielt hätte und dass der einen guten Right Tackle abgeben würde. Mit dem Blick auf die Zahlen und mit dem Blick auf die diversen Verträge der Right Tackles der NFL und der Situation der verschiedenen Franchises habe ich mir ja als Wunschszenario Rob Havenstein ausgeguckt. Weil ich mir denke, dass man bei dem, sei es durch einen Draft-Move mit den Rams, sei es durch den Einsatz eines Draft-Picks des nächsten Jahres, durchaus in der Lage sein könnte, mit den Rams handelseinig zu werden. Weil der einen Vertrag mit sich rumträgt, der eben nach dem 1. Juni, da wo Miami frisches Geld durch die June 1st Designation von Byron Jones bekommt, relativ günstig mit einem guten Plus, was das Cap angeht, von den Rams als Trade veräußert werden könnte. Und wenn Chris Greer seinen Job nur halbwegs gut macht, wovon ich ausgehe, dann hat auch der das auf dem Schirm. Der kann die Zahlen ja auch lesen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn die Miami Dolphins, wenn sie denn jetzt All-In gehen, diese Baustelle durch Rob Havenstein bedienen wollen. Es ist obvious choice. Du guckst auf die Zahlen, siehst das, zählst 1 und 1 zusammen und dann kommst du auf diese Idee. Also ist ja jetzt kein Hexenwerk.
Obvious choice. Also ich meine, klar, ein Wisconsin Badger in der O-Line ist natürlich nie verkehrt, aber können wir uns sicher sein, dass er die Jahre noch im Tank hat?
Die Frage ist ja, verbessert er das Team und verbessert er das Team deutlich? Und wenn ich dann sehe, was Austin Jackson teilweise durch Verletzungen, Liam Ickenberg, den ich nie für einen Tackle gehalten habe, sondern den ich immer eher auf Guard gesehen habe, dann so in den letzten Jahren an Sportlichem auf den Platz gebracht haben, dann ist Herr Havenstein auf jeden Fall eine klare Verstärkung und er ist das zu einem relativ günstigen Preis, was die Dolphins sicherlich sehr gut gebrauchen könnten.
Ja, aber dann gehst du ja quasi davon, also du gehst davon aus, dass Rob Havenstein trotz der letzten Saison, die im Vergleich zu den Jahren davor schon nicht auf dem, die war immer noch gut. Gar keine Frage, also ich will ihn jetzt nicht schlecht reden. Was mir halt so ein bisschen, der wird 31 zu Saisonbeginn sein, wird es wirklich, also wird er auf diesem Niveau weiterspielen können? Er ist eigentlich, also er hatte 2019 hat er mit Verletzungen zu kämpfen, das Jahr war auch nicht gut von ihm. 2018, 20 und 21 waren Top-Niveau. Letztes Jahr war es gut. Frage ist, ob er nicht langsam anfängt, leistungstechnisch abzubauen.
Ich stell mir die Frage, ob ein guter Right Tackle für uns in der momentanen Situation, in der wir uns befinden, nicht vielleicht sogar Gold wert ist.
Ja, Tobi, ob ein guter Right Tackle für uns gut wäre, die Frage stelle ich gar nicht in den Raum. Ich frage mich nur, ob Rob Havenstein noch ein guter Tackle sein kann.
Davon gehe ich stark aus, weil die Rams hatten ja im letzten Jahr generell so ein bisschen Sie haben ja gestruggelt da konnte sich natürlich auch ein Havenstein nicht von frei machen. Aber ich sehe immer noch, dass er zumindest für die ein, zwei Jahre, für die wir diese Position gut besetzen müssten, um wirklich dann all in zu gehen, das sehe ich schon, dass er die noch drin hat.
Okay, das ist die Antwort, die ich aus dir rausgekitzelt haben wollte. Danke für die Antwort.
Bitte, bitte.
Gut, Andi beantwortet das deine Frage, weil es war ja deine Frage.
Ja, absolut. Also ich denke aber auch, dass er noch ein, zwei Jahre vielleicht noch im Tank haben könnte und das würde ja reichen. Also von mir aus her damit.
Na, das ist richtig. Das würde reichen für zwei Super Bowl-Ringe. Das stimmt.
Ihr habt das zuerst gehört.
Ja, einfach direkt wieder auf die Kacke.
Das wird teuer.
Ja, ich meine, dann hätten wir drei. Ist Dieter noch im Kader?
Nee, Michael Dieter ist nicht mehr im Kader.
Ja, hätten wir zumindest zwei. Ja. Badgers.
Ja, wenn wir Tippman nehmen, hätten wir ja drei.
Das ist richtig. Schauen wir mal, was dabei kommt. Gut, ich würde sagen, wir machen hier eine runde Sache draus. Es sei denn, Tobi, möchtest du noch was erzählen?
Natürlich möchte ich noch was erzählen. Wir haben auch noch was. Das wird vor allen Dingen auch die Freundin von Andi interessieren. Ich habe ja parallel Twitter auf, das kam vor einer Minute. Die Carolina Panthers haben sich in der Free Agency bedient und Eric Rowe unter Vertrag genommen. der sollte uns bekannt vorkommen, weil er in den letzten Jahren bei den Miami Dolphins Safety gespielt hat. Jetzt wird er also bei den Carolina Panthers sein Geld weiter verdienen.
Okay. Ja, stimmt, das sehe ich ja auch gerade. Da bin ich ja mal gespannt, was sie gleich sagt.
Ja, das ist mal Analyse. Du hast natürlich auch ein Eric Rowe Jersey im Schrank hängen, von daher ist da die Verbindung wieder hergestellt.
Ich habe zwar 7 Trikots, aber da ist ein Eric Rowe leider nicht dabei.
Ja, naja.
Noch nicht. Ja.
Aber es bleibt uns nur zu hoffen, dass er für möglichst viel Geld bei den Panthers unterschreibt. Das könnte uns im nächsten Jahr vielleicht irgendwie bei der Berechnung von Compensatory Picks entgegenkommen.
Ja, schauen wir mal, ob das was wird.
Das schauen wir mal.
Genau. Ja gut, danke dafür. Andi, hast du noch etwas?
Nee, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Vielen Dank.
Ja, cool. Hat uns auf jeden Fall gefreut, dass du heute schon mal dabei warst. Und ja, wenn ihr da draußen uns unterstützen wollt, das geht das über 2 verschiedene Kanäle. Einmal über Patreon und einmal einfach uns überall dort abonnieren, wo es Podcast gibt. Einfach auch Kommentare dalassen, zum Beispiel bei Apple Podcast kann man eine Revision schreiben. Auf YouTube könnt ihr Kommentare dalassen. Auf Spotify lasst einfach da, was wie ihr das seht, worüber wir jetzt diskutiert haben, ob ihr glaubt, dass die Dolphins einen guten Pool an Spielern haben, die sie an 51 picken können. Und ihr könnt es natürlich gerne wie letzte Woche auch euer Feedback dalassen, wie ihr Andi, Feedback einfach an Andi geben. Das stecken wir dann durch, weil es ist ja immer ganz cool, wenn man auch so ein bisschen Feedback aus der Community bekommt. Und ja, das sollte es dann gewesen sein. Ich hoffe, dass ich diese Woche die richtige Datei hochlade und nicht erst das zu spät merke. Aber ich bin zumindest morgen ja nicht auf der Arbeit. Und dann würde ich sagen, bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als dass ich euch ein wunderbares Osterfest wünsche. Genießt die freien Tage und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.